wunderschöner Sonntag, wie immer Check24 Donnerstag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. So, 20. Spieltag, 28 Tore sind schon gefallen. Zwei Spiele ja heute Nachmittag dann noch. Eine Mannschaft ist richtig unter die Räder gekommen. Fünfmal hat es geklingelt im Kasten von Hannover 96. Was bedeutet das für den Trainer? Es wurde gestern Abend getagt, heute Morgen getagt. Das Training abgesagt. Liegt daran, dass André Breitenreiter vielleicht nicht mehr im Amt ist und der Neue noch nicht da ist. Wir werden das überprüfen. Sind live vor Ort alle Informationen also von uns zum Stand in Hannover. Auf der anderen Seite dann natürlich die Euphorie geht weiter beim Tabellenführer. Sehen Sie mal, gestern also wie gesagt 5:1. 9 Punkte vor den Bayern zumindest bis heute Nachmittag. Die Bayern müssen dann gegen Stuttgart noch an. Also die kommen alle aus dem Jubeln und grinsen im Moment nicht raus. Das gilt auch für den Mann, der ein neues Amt begleitet hat. 6 Jahre war er Kapitän bei Borussia Dortmund und jetzt ist er Leiter der Lizenzspielabteilung. Begrüßen Sie bitte Sebastian Kehl. Ab der 60. wurde es gestern ganz gut, kann man sagen. Ne? Wir schauen mal aus 3-0.
Ja, sehr gerne.
Weil das freut uns auch irgendwie alle, ne? Mario Götze, oder? Was hast du mit dem gemacht?
Ja, wir haben uns mit ihm beschäftigt, aber am Ende hat er sich selber auch, ich sag mal, rausgezogen, hat sich immer wieder auch reingehängt und jetzt trifft er auch wieder. Hat uns alle viel natürlich sehr gefreut.
Also, wollen wir natürlich detaillierter noch wissen, was du genau gemacht hast, ne? Was für Tipps du ihm gegeben hast. Wir haben auch deinen Partner gefragt, Michael Zorc. Was er zu dir oder zu deiner Arbeit zu sagen hat. Wir hören uns das mal an.
Er hat sich sehr gut eingefunden, immer besser eingefunden, auch in seine Rolle. Er ist ja Bindeglied dann auch zwischen Vereinsführung und Mannschaft und Trainerteam auf der einen Seite. Und wir sind da im sehr engen Austausch, sprechen fast täglich miteinander. Und das lässt sich sehr gut an. Gut.
Hört sich nach verdammt viel Arbeit an im Moment, oder?
Ist es, ja. Aber natürlich in dem Moment macht es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß.
Ja, hat er es richtig beschrieben im ersten Schritt?
Ja, so kann man das ja. Ja. Klar, warum sollen wir ihm widersprechen?
Habe ich früher auch mal gemacht. Ja. So kannst du ruhig machen.
Nein, alles richtig. Alles
so, gut. Und so weiter Gäste heute Morgen. Ich freue mich, dass alle zahlreich da sind. Der ist freier Journalist und Autor, Raphael Honigstein. Morgen. So, vom Kicker, Matthias Dersch. Sie kennen ihn aus der Bundesliga-Nationalmannschaft von der ARD, Jürgen Bergener. Morgen. Der stellvertretende Sportchef der Bild, Joachim Schut. Morgen. Unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Und auch das kennen Sie mittlerweile, Erfrischung, wie immer alkoholfrei. Also, wir stärken uns schon mal, freuen uns darüber und freue mich auch ganz besonders, dass meine Partnerin auch wieder da ist. Ruth, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Ja, während die Dortmunder heute ganz entspannt in Bayern zuschauen können, gibt es in Hannover also die nächste Krisensitzung. André Breitenreiter wusste natürlich, dass dieses 1:5, so jetzt ist die Stimme auch wieder da bei dieser Dramatik, dass dieses 1:5 ihm nicht viele Argumente geliefert hat zur Weiterbeschäftigung. Also sie stehen nach wie vor auf dem vorletzten Platz mit 11 Punkten nach 19 Spielen und haben die letzten 8 Spiele nicht gewinnen können. Also die Krise verschärft sich. Und es ist auch klar, dass man so langsam mal für Klarheit sorgen muss, um dann eben auch zu wissen, wie wollen sie denn jetzt weiterverfahren auf der Trainerposition. Genau darum geht's. Und wir erwarten eine Entscheidung. Und wir wollen schon mal ein bisschen vorweggreifen, liebe Zuschauer, und Sie mal fragen, was würden Sie denn befürworten? Unsere Frage der Woche: Ist die Trainerentlassung in Hannover unvermeidbar? Rufen Sie uns an unter der 01379011011, schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und dann ist auch unser Live-Voting wieder online gestellt auf sport1.de/mittendrin, also gerne beteiligen an der Sendung. Und rüber zu dir, Thomas.
Danke, Ruth, damit sind wir auch bei unserem ersten Thema. Die sportliche Bilanz von Hannover 96 macht wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt. 11 Punkte. die schlechteste Ausbeute der Vereinsgeschichte. Ein Trainerwechsel wäre also fast logisch. André Breitenreiter ist aber nicht der Einzige, den die Schuld trifft. Auch in der Führungsetage geht es drunter und drüber. So schaut's aus.
Hannover 96 ist der neue HSV. Ein Chaos-Club, der in Sachen Konfusion und Planlosigkeit ganz neue Maßstäbe setzt. Vogelwild im Abstiegskampf. Baustellen gibt's überall. Aber in Hannover reißen sie gerade alles ein, was sie sich mühsam aufgebaut haben. So schaut's aus. Problemfall Präsident Martin Kind. Der Hörgerätehersteller hört nur auf sich selbst und kämpft gerne mal an mehreren Fronten gleichzeitig. Kind finanziert immer wieder Transfers mit seiner Privatkohle. Sein Hang zur Alleinherrschaft erschwert aber jegliches Teamwork. Die Folge: Ohne Kind läuft nichts bei 96, mit Kind läuft alles schwierig. So schaut's aus. Die Mannschaft ist 19 Spieltage wie ein Absteiger aufgetreten und André Breitenreiter konnte daran auch nichts ändern. Sein Abgang in Raten und das Rumgeeiere der Clubführung schießt aber den Vogel ab. Leverkusen hat schon vorgemacht, wie man es möglichst nicht machen sollte. Aber 96 setzt noch einen drauf. Statt zu handeln, soll Breitenreiter ausgerechnet beim Tabellenführer seinen Job retten. Eine vorprogrammierte Demütigung. So schaut's aus. In so einer Situation ist ein motivierter Krisenmanager gefragt. Horst Held kann das nicht mehr sein. Helds Dilemma: Kind lässt ihn nicht gehen, aber entscheiden lässt er ihn auch nicht viel. Viel Spaß dem künftigen Feuerwehrmann in diesem selbst inszenierten Chaos. Selten hat ein Club seinen Abstieg so heftig selbst provoziert wie 96. So schaut's aus.
Marcel, es fällt schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, was da gerade abläuft in Hannover, ne?
Naja, wir müssen ja nur das Spiel gestern nehmen. Alle Klischees, die wir so im Kopf haben, wo du denkst, na komm, das kann doch nicht immer so sein. Doch, eine Mannschaft, die gibt sich ja nicht auf und die wollen ja nicht verlieren. Also die kommen hin, spielen gegen Dortmund, geben alles, was sie haben. Eine Stunde lang wirklich rennen sich den Kittel raus, machen alles richtig. Dann passiert ein Gegentor und dann fällt alles so in sich zusammen, dass du sagst, oh, nicht schon wieder. Doch, das stimmt. Du kannst auf die Art keinen Profifußball organisieren. So wie die Umstände sind, kann eine Mannschaft kein Fußball spielen. Das geht nicht.
Wen meinst du damit konkret?
Naja, alle Beteiligten im Umfeld. Es ist, sag mir mal, wann wir zum letzten Mal sportlich über Hannover geredet haben. Wir reden immer nur über Einkäufe, Nicht-Einkäufe. Der sagt, wir kriegen welche, die sagen, wir kriegen nicht. Breitenreiter setzt sich in der Pressekonferenz letzte Woche hin, sagt, ich bin enttäuscht. Also die Spieler musst du mir zeigen, die dann sagen so, hier stimmt ja alles, jetzt machen wir es mal richtig gut. Nein, sie haben alle Argumente und alles spricht dagegen, dass man so Profifußball spielen kann. Ja.
Hattest du den Eindruck gestern auch, dass sie, ich glaube, das nach 0-2 war es so, ne? Dass sie dann wirklich so alle in sich zusammengefallen sind?
Ja, ne? Ja, Marcel hat es eigentlich richtig beschrieben. In der ersten Halbzeit waren sie sehr gut, hoch verteidigt, sehr mutig sogar verteidigt, teilweise auch Mann gegen Mann über den ganzen Platz, was uns Probleme bereitet hat. Aber diese 7 Minuten, in denen wir dann mal kurz angezogen haben, das hat ihnen dann am Ende das Genick gebrochen. Und beim 2-0 war es natürlich dann schon auch entscheidend. Den Fehler dürfen sie nicht machen. Wenn das Spiel ein bisschen länger ausgeglichener bleibt, dann kommen sie vielleicht auch noch mal ran. Aber so ist das, wenn man unten drin steht und wenn man auch so viel Unruhe hat im Verein. Das war auch vor dem Spiel so ein bisschen zu spüren. Auch die Aufstellung hat uns ein bisschen überrascht. Aber nun ja, ansonsten sind wir in den Abläufen Hannover natürlich nicht drin.
Hast du gesagt, so ist das, wenn man unten drin steht?
Nein, doch.
Also wir wollten unser Phrasenschwein erst noch umspritzen. Ich weiß nicht, blau-weiß, ob das so, ob du da was einzahlst. Johann, du warst auch im Stadion.
Ja, aber faktisch, schau dir auch mal den Kader an. Ich glaube, wenn ich gestern mal so durchgehe, wer alle im Kader von Hannover 96 ist, habe ich auch nicht das Gefühl, dass das unbedingt eine Mannschaft ist, die erstligareif ist oder erstligatauglich ist. Da kommt natürlich auch dazu, da kann der Trainer am Ende vielleicht auch gar nicht viel machen. Ich glaube nicht, dass die so eine Konkurrenzsituation machen können in der Liga, dass sie da einen gesicherten Platz haben. Mit der Mannschaft, mit dem Kader, ich glaube, die haben auch, wenn ich richtig informiert bin, nach Nürnberg und Düsseldorf zusammen den das geringste Budget gehabt, irgendwie 17 Millionen eingenommen, ausgegeben und mehr nicht. Und damit kannst du die Liga nicht halten. Ich glaube es einfach nicht.
Aber er hat den Kader mit zusammengestellt.
Alle, die dort waren, haben den Kader zusammengestellt. Ja, aber insofern, du kannst doch keiner sagen, ich habe es nicht gewusst. Genau. Ich bin nicht irgendwo richtig durch die Hintertür irgendwelche Spieler reingekommen, sondern wir haben sich doch irgendwas überlegt und das ist krachend schiefgegangen. Aber wenn sowas schief geht, musst du es vernünftig managen und irgendwie in Bahn lenken. Und das alles, was da passiert, ist klingt nicht danach, als ob
das... Ja, und wenn du so einen sensiblen Kader hast und scheinbar etwas schwächeren Kader, dann muss vor allen Dingen drumherum alles stimmen und die Basis. Diese Unruhe ist ja im Grunde wie ein Sumpf. Das zieht die Mannschaft da runter und dann, du hast gesagt, gestern kamen alle Klischees zusammen, eins haben wir noch nicht erwähnt, dann kriegst du auch einen Elfmeter nicht, der ein klarer war zum 1-1. Mhm. Es kam alles zusammen gestern, das zeigt, wenn du unten drin stehst, so wie Hannover, dann ist es eben so, ja, dass man gerne mal 2 Euro einzahlt und sagt, da hast du alles am Fuß, was es gibt.
Ja. 3 bitte, ne? 3. Ja.
Lass mir was sagen, aber genau deshalb zahlen wir ja jetzt, weil alle Phrasen, denkst du, komm, das kannst du nicht doch wiederbringen jetzt.
Du meinst, weil es gar nicht anders erklären kannst sonst?
Das stimmt ja alles, ist faktisch alles richtig.
Aber die Elfmeterszene fand ich auch symptomatisch. Das ist ja ein klarer Elfmeter, das sieht man in der ersten Wiederholung, wenn man es im Live-Bild noch nicht gesehen hat. Und es ärgert sich bei Hannover aber niemand. Es geht niemand zum Schiedsrichter, beschwert sich, es wird hingenommen, dass kein Elfmeter gepfiffen wird. In der Situation, völlig unverständlich.
Also das Spiel machen wir sowieso noch mal ganz in Ruhe, ne? Kann Sebastian auch noch einiges sagen, auch zu den wunderschönen Toren natürlich auch seiner Mannschaft. Ich will noch mal bleiben bei diese ganze Woche auch. Ich meine, André Breitenreiter ist ja schon völlig enteiert gewesen, oder? Vor dem Dortmund-Spiel. Wenn du sagst, du, da darf er noch mal? Nein?
Ja, also es wirkte so, als ob man dieses Dortmund-Spiel eigentlich nur benutzen will, um ihn danach schön rauszuschmeißen. Und es wurde dann durch die Mitteilung ein bisschen vorweggenommen und dann kam vielleicht irgendeine neue Dynamik rein und hat man gesagt, wir machen das nochmal weiter. Aber die Überzeugung ist, glaube ich, im Verein nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie weit sie in der Mannschaft da ist. Da müsste man die Spieler befragen. Natürlich sagen die vor der Kamera alle, ja, wir möchten mit ihm weiterarbeiten, was da wirklich passiert. Aber ich denke, dass nochmal das Geld auch ein wichtiges Thema ist. Also sie haben tatsächlich den drittkleinsten Etat, 82 Millionen, werden dabei noch Minus machen wahrscheinlich dieses Jahr, 10 bis 15. Und ich glaube, das Hauptproblem von Hannover heißt Düsseldorf. Denn man hat vor der Saison einfach geschaut, okay, Nürnberg, Düsseldorf, die sind wahrscheinlich hinter uns. Und wir spielen dann um Platz 16 oder 15. Viel mehr ist auch nicht drin.
Aber die zeigen ja, wie es geht im Moment, ne?
Ja, das sage ich ja. Moment. Und man findet sich jetzt aber 2 oder 1,5 Plätze weiter hinten, als man gedacht hat, und kommt damit nicht klar. Dabei hätte man eigentlich damit rechnen müssen, weil nach allen Gesetzen des Marktes muss die Mannschaft ungefähr da stehen, wo sie jetzt gerade steht.
Fakt ist aber auch, würdest du vor dem Spiel gegen Dortmund den Trainer entlassen, mit dem neuen Trainer in so ein Spiel gehen, wo du wahrscheinlich, egal wie der Trainer heißt, einkriegst? Hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Das Spiel hätte ich noch genau abgewartet, um dann
zu... Ja, aber das ist ja ungefähr so, als wenn ich trete gar nicht an, dann verliere ich nur 0-3.
Nee, aber das ist natürlich richtige Überlegung und in der Mannschaft sicher gern gehört. Super. Also, und? Die sind ja nicht völlig dämlich und wir lesen keine Zeitung. Natürlich liest du alles das und alle diese Überlegungen. Und da gehst du auf den Platz und weißt, wir werden jetzt heute hier richtig, wenn es Pech geht, kriegen wir so die Hucke voll, dass die Heide wackelt. Und dann geht der Zirkus mit Trainer weiter, wer ist der nächste Trainer? Ja.
Und unter der Woche der Vorgang, wie gesagt, du verlierst zuletzt, dann steht nur das Dortmund-Spiel an und sagst, sitzt auf jeden Fall noch auf der Bank. Was passiert? Unter der Woche geht er hin in der Pressekonferenz, André Breitenreiter, wehrt sich vehement gegen seine Vorgesetzten. Das machst du ja nicht, wenn du weißt, dass du eine reelle Chance hast. Dann gehst du ein bisschen defensiver an. Das war für mich, um das Nachtreten zu verhindern, ist er vorgetreten, sozusagen, hat vorher schon mal.
Also heute hat vorgebeugt, sozusagen. Genau. Komm, wir gehen mal nach Hannover. Kollege vom Redaktionsnetzwerk, Dirk Tietenberg ist nämlich vor Ort. Dirk, hallo, guten Morgen. Kannst du uns hören? Ja, ne?
Hallo, Grüße nach München.
Ja, dann klär uns doch mal auf, was ist denn da los gerade? Oder was ist nicht los?
Grüße nach München, hallo.
Was ist los in Hannover? Los.
Im Augenblick ist nicht viel los. Das Training wurde ja heute abgesagt, habt ihr ja schon gesagt. Ungewöhnlich in so einer Woche, wenn man am Freitag wieder spielt. Ja, also ich höre dich, Thomas. Es ist im Augenblick hier nicht viel los. Einige Spieler sind da, André Breitenreiter steht natürlich auf der Kippe. Und wir warten eigentlich stündlich darauf, dass die Trainerentlassung bekannt gegeben wird.
Warum dauert das so lange? Warum tut man sich so schwer?
Eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt einen Tag nach dem 1:5 in Dortmund. Einen Tag nach dem 1:5 in Dortmund nimmt man sich jetzt Zeit, die Trainerfrage zu entscheiden. Und natürlich will man auch den Neuen gleich präsentieren. Das nächste Spiel ist schon am Freitag gegen Leipzig. Das muss also jetzt noch über die Bühne gehen. In Hannover ist es ein bisschen schwierig. Man muss sich halt mit dem Aufsichtsrat abstimmen. Manager und Kind müssen sich einigen. Und deswegen dauert es so lange.
Was glaubst du denn, was passieren wird? Das nennt man Delay.
Ich denke, heute wird André Breitenreiter, beziehungsweise morgen wird er nicht mehr Trainer von Hannover 96 sein, das glaube ich. Und es gibt tatsächlich einige Kandidaten, die auch schon angesprochen worden sind. Es sind ja schon mehrere Kandidaten genannt worden. Mirko Slomka, Gisdol war im Gespräch, soll aber jetzt wieder nicht im Gespräch sein. Peter Stöger wurde gefragt. Ich habe vorhin erfahren, dass auch Jos Luukay angesprochen worden sei. Und ansonsten der Name Felix Magath kursiert hier seit Tagen durch Hannover. Also da gibt es noch keine eindeutigen Informationen, aber ich denke, bis morgen werden wir es wissen.
Ja, wie die üblichen Verdächtigen, sagt man so, ne? Das ist gemein, ne? Also wir sind kein Trainer und so weiter und so fort. Dirk, danke erstmal für die Einschätzung. Wir müssen noch mal über diese Außendarstellung reden, ne? Schlechter kann man es ja eigentlich nicht machen.
Schlechter kannst du es nicht machen. Schlechter geht es gar nicht. Wenn du eine ganze Woche auch schon diskutierst, Trainer, ja, nein, sonst was. Der Trainer selber geht in die Offensive und keilt zurück. Also schlechter kannst du dich nicht präsentieren. Und jetzt allein diese Tatsache, dass kein Training ist, ist doch der klare Beleg dafür, es ist kein Trainer mehr da. Du kannst ja in so einer Woche nicht aufs Training verzichten. Nein, geht gar nicht.
Meinst du, das ist...
Da bin ich aber sehr sicher.
Ja, glaube ich auch.
Also, der räumt seinen Spind und das war's.
Ich finde ja, wir diskutieren hier am zweiten Spieltag der Rückrunde darüber. Und im Grunde war er nach dem ersten Spieltag entlassen. Und da frage ich mich doch, warum macht man das nicht vor der Winterpause, damit der neue Trainer wenigstens kontinuierlich Zeit hat, eine Vorbereitung hat? Und warum reagiert man dann erst, wenn das erste Spiel verloren gegangen ist? Da, finde ich, fängt der Fehler schon an, weil du beraubst dem neuen Trainer ja sofort der Chance, überhaupt irgendwas zu ändern. Das Transferfenster macht Donnerstag zu, da wird auch nichts mehr passieren, ohnehin kein Geld da. Das, finde ich, ist das Unverständlichste an der ganzen Geschichte.
Also so wie Leverkusen, sagst du, das war zwar unpopulär.
Leverkusen macht einen klaren Schnitt, spät vielleicht, aber sie machen den Schnitt. Peter Bosch hatte Zeit und es funktioniert ja offenbar relativ gut. Zumindest sind die ersten Eindrücke so. Und Hannover hat die Chance liegen gelassen, fahrlässig.
Ich glaube, es war fahrlässig. Entschuldigung, die ganze Energie, die ganze Hoffnung wurde aufs erste Spiel nach der Rückrunde gelegt. Und das hätte nicht verlieren gehen dürfen. Das war's.
Sebastian, darf man heutzutage nicht mehr zu lange zögern?
Ich persönlich war noch nicht in der Entscheidung, so eine gewichtige Entscheidung auch treffen zu müssen. Ja. Aber klar, es gibt viele Argumente, die du jetzt auch gerade genannt hast. Aber ich, nochmal, ich bin in Hannover nicht drin. Ich weiß nicht,
wie viel Kredit er
noch hatte. Ja, ich habe, Martin Kind war damals auch noch schon mein Präsident. Ich war ja 3 Jahre dort.
Ja.
Deutlich positivere Zeiten, wobei der Verein sich ja deutlich entwickelt hat. Und das ist ja auch gut, aber im Moment habe ich keinerlei Einblick. Weiß auch nicht, wie groß der Kredit noch innerhalb der Mannschaft ist. Aber klar, ein paar Fragen gibt es heute und die müssen die Verantwortlichen für sich heute entscheiden.
Sebastian, wenn du 11 Punkte hast und kriegst so Woche für Woche Haue, dann suchen die Spieler in der Regel ja nicht die Schuld bei sich und sagen, ich an mir liegt, sondern du kannst keinen Kredit haben. Weil wenn du nur 11 Punkte hast, erst hat dein Trainer bei der Mannschaft keinen Kredit mehr. Die Wette halte ich. Plus das Ganze drumherum. Also wir werden ja nachher über die Strukturen in Dortmund reden. Es ist auch ein ganz simpel strukturelles Problem. Martin Kind war damals schon Präsident. Martin Kind ist ein honoriger, intelligenter Mann, der mit Herzblut und auch mit Geld diesen Verein führt. Aber er führt ihn so, wie man präsidiale Vereine früher geführt hat. Bei euch denkt man, sag mal, noch einer, wie kriegt ihr das alles hin? Ihr habt aber eine klare Idee und da werden Aufgaben verteilt. Das ist der genaue Gegenentwurf. Und dann gucke ich mir die Tabelle an und sage, vielleicht liegt es nicht nur daran, aber möglicherweise doch auch, dass ihr 1 und die anderen 18 sind.
Vielleicht haben sie in Hannover auch einfach nur Richtung Düsseldorf geguckt, muss man auch gucken. Der Trainer hat gewackelt. Die haben von vornherein gesagt, die haben eigentlich weniger Kohle als wir noch. Da müssen wir vorstehen. Die haben keinen Erfolg gehabt. Dann kommt Friedhelm Funkel, die halten daran fest. Der macht vor der Winterpause, macht er seine Punkte. Vielleicht hat es noch
gesagt,
ich jetzt Kohle ausgebe noch, vielleicht klappt das bei uns auch.
Ja, aber du musst ja deine eigenen Hausaufgaben machen. Du kannst ja nicht sagen, vielleicht sind die schlechter und haben die weniger Geld. Also naja, das wäre ja fahrlässig.
Vorhin wurde ja auch schon gesagt, die haben wahrscheinlich auch auf die Tabelle geguckt. Nürnberg hat weniger ausgegeben. Düsseldorf müssten wir vielleicht hinter uns lassen, sind wir Drittletzter. Die sehen, in Düsseldorf läuft es nicht, die halten am Trainer fest, plötzlich kriegen die einen Lauf. Jetzt stehen die wie viel Punkte davor? 7 oder was weiß ich. Vielleicht hat der Kind gesagt, bevor ich jetzt wieder richtig Kohle aushole, gebe ich uns die Chance, in der Rückrunde vielleicht noch ein bisschen besser zu machen.
Ich meine, die Konkurrenz ist ja auch eigentlich der einzige Grund, warum wir bei Hannover noch über den Klassenerhalt diskutieren. Also die anderen Punkten ja auch nicht. Das ist ja das Einzige, worauf sie sich momentan berufen. Ich sehe da auch überhaupt keinen eigenen Ansatz. Ich war ja gestern auch mit den Spielern gesprochen. Und grundsätzlich, man kann nicht immer nur darauf schauen, was die anderen machen. Und ich habe das Gefühl, in Hannover passiert genau das gerade. Man beruft sich immer darauf, ja, Stuttgart holt keine Punkte und Augsburg holt keine Punkte. Aber das ist also, ja kein Rezept
zum Klassenerhalt. Das ist ja klügerisch, ne? Ja, klar. Ist es nicht auch das, was Marcel angesprochen hat eben, dass sie sich gegenseitig blockieren? Also ich meine natürlich speziell Martin Kind und auch Horst Held. So, man hat ja das Gefühl,
ja, klar,
die entscheiden nicht zusammen. Ja. Jeder geht eigentlich einen eigenen Weg.
Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Ich glaube, im November hat Horst Held gesagt, wir können Trainerentscheidungen und so große Sachen nicht tagesaktuell entscheiden. Wenn du jetzt siehst, dass eigentlich der Trainer zumindest vordergründig entlassen wird, wahrscheinlich, weil er jetzt zwei schwere Spiele verloren hat, das passt ja auch überhaupt nicht zusammen mit der Aussage. Also die Frage ist tatsächlich, wer entscheidet da was? Ich glaube, im Zweifelsfall ist es immer noch Herr Kind. Ja. Und Horst Held hat vielleicht auch nicht so alles richtig gemacht in mehreren Bereichen. Und man hat das Gefühl, das passt einfach vom Setup nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Trainer unbedingt das große Problem ist, ja, in dem Verein. Glaube ich eher nicht.
Ja, und ich meine, diese Struktur,
Gesamtkunstwerk,
die Marcel Reif gerade schon angesprochen hat, die fällt Ihnen ja jetzt im Grunde auch auf die Füße. Also dieses Gremium, was geschaffen wurde, was die Entlassung abnicken muss oder absegnen muss, das war ja überhaupt der Grund, warum es letzte Woche nicht passiert ist. Ja. Und dann sind die Berichte unter anderem ja auch bei uns im Kicker, haben ja dann dem vorweggegriffen und sie haben dann Rückzieher gemacht.
Ja, ihr, weshalb? Ihr wart schuld, ja,
klar. Genau. Aus Ihrer Sicht wahrscheinlich schon, aber wir also halten an der Berichterstattung komplett fest. Und da haben sie dann aufgrund dieser Gremienstruktur, konnten sie es nicht zu dem Zeitpunkt machen, wo sie es machen wollten. Mhm. Und dann haben sie es noch eine Woche durchgezogen. Und das ist ja, das kann man Herrn Breitenreiter ja auch nicht verkaufen.
Also, nee, wir wollen Horst Feld noch. Der hat sich nach dem Spiel wenigstens geäußert. Also ganz schnell nochmal.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Am Ende vom Tag haben wir heute erstmal Eindrücke erleben müssen, die mal wieder nicht gut gewesen sind. Also wissen Sie, so einen Daumen rauf oder runter senken, so einfach, das ist es dann nicht. Am Ende vom Tag muss man das immer wieder neu überlegen, was aus der Sicht für den Verein am besten ist. Und das werden wir jetzt auch machen.
Also, so richtiges Konzept hört sich auf jeden Fall anders an. Also Sie tagen, gestern Abend getagt, tagen jetzt wohl immer noch, besprechen sich. Also wir bleiben für Sie dran, schalten natürlich nochmal nach Hannover. Sie sehen, dass das Training wurde abgesagt. Einige Spieler sind dort, um sich behandeln zu lassen, um pflegen zu lassen, Verletzungen auszukurieren. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf diese Szene gestern. Also Sebastian hat wahrscheinlich auch schon viel erlebt, ne? Der Elfmeter in Gladbach. Ein Augsburger spielt da eine ganz, ganz gewichtige Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie erkannt haben. Lassen Sie sich überraschen. Wir erklären das alles gleich nach einer kurzen Pause. Hi von Adel und Bent, live aus dem Lüttenhotel am Münchner Flughafen, da im Check 24, Doppelpass. Also wir sind immer noch live vor Ort in Hannover. Ich kann Ihnen sagen, es ist immer noch nichts passiert. Sie haben weiterhin 11 Punkte und personelle Entscheidungen sind noch nicht getroffen, was den Trainer angeht, André Breitenreiter. Vielleicht aber auch den Manager Horst Held. Aber im Netz ist schon einiges los, Ruth.
Ist klar, und die Fans wollen natürlich auch, dass dieses Chaos endlich mal beendet wird. Wobei sie sich bei unserer Frage der Woche etwas uneins sind, ob denn die Trainerentlassung in Hannover unvermeidbar ist. 49-51%. Das liegt auch daran, dass viele sagen, Breitenreiter ist nicht der Alleinschuldige. Es hat sich sogar im Netz schon ein Hashtag pro Breitenreiter entwickelt. Und da geht es hauptsächlich darum, dass viele sagen, der Kader ist doch einfach zu schlecht. Wie sollte da ein Trainer damit umgehen können? Das würde anderen Kollegen wahrscheinlich auch so gehen. Und es heißt, Kind und das Management sind da vor allem auch gefordert. Also ein Neuanfang fängt oben an. Und das bedeutet eben niemals allein auch für die Macht im Verein. Und dann gibt es ein paar, die gucken sich schon die Alternativen an und sagen, naja, wenn das dann die Alternative sein soll, dann macht es wahrscheinlich doch mehr Sinn, mit Breitenreiter weiterzumachen. Also das mal ein paar Auszüge aus dem Netz. Das wollen wir natürlich noch hören, liebe Zuschauer, was Sie am Dopafon geantwortet haben.
Ich bin persönlich der Meinung, dass es nicht unbedingt an dem Trainer liegt, sondern die Truppe ist leider Gottes nicht erstligatauglich. Da kann sicherlich auch ein Herr Klopp oder Herr Guardiola nach Hannover kommen. Es liegt eindeutig an der Mannschaft.
Entgegen dem allgemeinen Trend würde ich als Martin Kind mit dem Trainer weitermachen. Man sieht es beim VfB Stuttgart, dass ein Trainerwechsel nicht den erhofften Umschwung bringt?
Ja, leider muss Herr Breitenreiter gehen. Netter Typ, guter Trainer, kein Thema, aber die haben 11 Punkte, die haben 8-mal nicht gewonnen. Irgendwo muss jetzt der Bock umgestoßen werden.
Die Niederlage bei Borussia Dortmund ist das Aus für Trainer Breitenreiter. Es müssen neue Leute her, es muss ein frischer Wind in diese Mannschaft und vielleicht können sie die Klasse doch noch halten, obwohl ich skeptisch bin. Hannover wird am Ende sehr wahrscheinlich absteigen.
Ich zahle mal für den einen Beitrag, den Bock umstoßen, ne? Oder? Marcel, du hast mich schon so angeguckt.
Geld ist für guten Zweck.
Also, wir haben ja eben gesagt, Hannover hat eigentlich zumindest in der ersten Halbzeit auch ganz, ganz gut dagegen gehalten. Und wir schauen vielleicht auf eine Schlüsselszene, zumindest aus Sicht von Hannover. Sebastian, hast du das sofort gesehen?
Nee, muss ich sagen, im Spiel überhaupt nicht.
Konnte man das sehen von oben?
Nee,
von der Bank?
Kannst du gar nicht sehen. Nee, ich sitze ja, auf der Bank. Deswegen, ja, also ich habe es wirklich nicht gesehen und vor allem hat mich auch irritiert, dass sich halt wirklich keiner beschwert hat. Ich meine, er ist dann erstmal liegen geblieben und musste behandelt werden.
Ja.
Aber wenn man die Szene so sieht im Nachgang, muss man natürlich sagen, war es ein klarer Elfmeter und in der Situation für Hannover wäre es natürlich schon wichtig gewesen.
Das wäre der Ausgleich gewesen, ne?
Das wäre das 1-1 gewesen dann, ja.
Das Kriterium kann ja nicht sein, nur weil sich keiner
Qualität
beschwert
hat. Roman im Moment nicht, hat im Tor, hätte er den auch gehalten.
Oha. Und man fragt sich halt, was der Videoschiedsrichter da gerade gemacht hat.
Richtig.
Ob der auch gewartet hat, erst ob sich irgendjemand beschwert, eigentlich müsste er das sehen.
Ist für mich auch eine klare Fehlentscheidung und damit dann die Schritte, die Stelle erreicht, wo er einschreiten darf.
Also dafür ist er keine eigentlich Auslegungs- da. Dafür sind sie eigentlich Moment. Da. Bei solchen Situationen, man merkt, der Schiedsrichter sieht es. Du siehst es in der Zeitlupe in Köln im Keller, siehst du so genau, da muss einfach was kommen. Der haben wahrscheinlich auch geschlafen in dem Moment.
Und Manuel Gräfe ist ja erwiesenermaßen einer der besten Schiedsrichter, die wir in Deutschland haben. Und ich glaube, er hat es einfach in dem Moment nicht gesehen. Vielleicht dann die Kommunikation nicht in dem Fall auch da gewesen. Ich habe im Nachgang nicht mehr mit ihm gesprochen, aber es war im Spiel, wie gesagt, so nicht spürbar, dass es doch ein Foul war.
Vielleicht, um die sogenannten Keller ein bisschen Schutz zu nehmen, wir wissen es ja nicht genau, es kann deutlich sein, dass er es trotzdem gesehen hat und auch gefunkt hat, aber der Schiedsrichter kann immer noch entscheiden, meine Wahrnehmung ist aber die, dass es eben nicht ein Elfmeter ist. Er ist nicht verpflichtet, das umzuändern und kann ja sein.
Deswegen. Aber dann muss er sich's anschauen.
Dann muss er sich anschauen.
Genau. Und wenn er nachweislich einer der Besten ist, dann muss er in der Situation...
Das Gleiche passiert am Abend vorher, genau das Gleiche, auch da. In Berlin gegen Schalke.
Ja. Erzähl nochmal.
Auf Rekik.
Zeigen wir dir.
Rekik gegen Schöpf.
Ja.
Der da noch schwer
verletzt. Also Freitagabend, Berlin gegen Schalke.
Auch da finde ich, das ist Freistoß, gelbe Karte. Ich finde das eine ganz klare rote Karte. Deswegen eine klare Fehlentscheidung. Auch da hätte sogenannte Keller in Köln eingreifen müssen.
Richtig. Aber ich meine, hier zeigen es die Schalker Spieler ja auch an. Ne? Also.
Das sind und ich drei Monate Pause, Leute. Tut mir leid. Das ist rot. Und das musst du ihm sagen.
Wir sehen.
Kann man nicht gut sehen.
Ich kann da nicht mehr hingucken.
Ja. Nee, das wollen wir uns auch nicht zu oft zeigen. Aber er steht ja dahinter eigentlich, ne? Oder? Hat er nicht freie Sicht?
Leute, aber jetzt bitte lass es uns nicht zerflusern in der Diskussion. Also das muss mir jemand erklären. Einfach nur. Dazu habe ich einfach keine Lust mehr.
Ich kann es ja nicht erklären.
Über einen Videobeweis zu unterhalten bei solchen Szenen, bei dem Elfer bei euch und bei der Szene hier. Wenn das nicht geht, dann wirklich. Ich war der größte Befürworter dafür, weil ich finde, dass es die Dinge wirklich gerechter macht. Und wenn wir Möglichkeiten haben, müssen wir sie nutzen. Wenn wir aber Möglichkeiten haben und sie so nicht nutzen. Dann lass uns nach Hause gehen.
Also du hast ganz klar, hier muss der Video... Ja, richtig. Hier muss er eingreifen. Kein Wenn und Aber, richtig?
Es gibt nicht so viel Argument dagegen.
Ein bisschen Spielraum. Okay.
Dann ist irgendwann mal gut.
So kriegst du den Videobeweis nie aus der Diskussion. So wird jeder weiter darüber diskutieren, wenn so klare Dinge nicht mal angezeigt werden.
Ja, bisher war es ja relativ ruhig, ne, in dieser Saison. Und eine Szene haben wir noch. Gladbach. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Ist das Elfmeter, Raphael? Ja oder nein? Neuhaus?
Es ist ganz schwierig, weil...
Halb fliegt er, halb sinkt er, keine Ahnung.
Er natürlich den Kontakt dankend annimmt.
Ja, das ist immer, das ist auch eine...
Aber schon nur darauf wartet. Also wenn der Schiedsrichter da sagt, das reicht mir nicht, glaube ich, kann sich keiner beschweren.
Ja, aber
das ist keine Schwalbe.
Ich finde schon, dass du geben kannst.
Ja, du kannst ihn geben, aber du kannst auch sagen, das reicht mir nicht, der hat nur darauf gewartet, sich
Marcel, bitte, du bist heute
der Oberrichter. Ich spreche dir so ungern, Raffi, aber an der Stelle... Das reicht mir nicht, das geht beim Metzger. Darf es ein bisschen mehr sein. Also der Moravec steckt ihm den Fuß dahin, wo er ihn nicht hintun darf.
Ja,
wenn er ihn dahin tut, dann ist er, wenn der nicht fällt, ist er Houdini. Also deswegen.
Nein, aber der Fall.
Entschuldige.
Ja, bitte. Fall war so offensichtlich, naja, dass er nur darauf gewartet hat, dass man auch als Schiedsrichter sagen kann: Nicht jeder Kontakt ist unbedingt ein Foul. Gut. Und gerade beim Elfmeter muss ich den nicht geben.
Wenn er aber mit dem Fuß da hingeht und wir sind im Strafraum und er trifft den Ball nicht, ist irgendwann
das
mal
ist noch sein Schussball
genug auch noch der dazu. Motivforschung, sondern pass auf.
Also ich sage erstmal, es sieht blöd aus, ne? Ja. Wie er fällt, weil er das Bein auch gestreckt hat. Warum hat er das Bein gestreckt? Muss das Bein nicht einknicken, wenn er richtig fest...
Aber achte mal aufs linke Knie.
Ich würde es gerne nachstellen, Marcel, aber dann ja. machen wir uns beide hier...
Also es ist mehr Schwalbe als Foul.
Ja. Nee, also ich würde auch ein bisschen blöd, weil ich möchte jetzt Borussia Mönchengladbach da nichts. Ich bin ja auch eine fantastische Saison.
Doch, die verfolgen euch ja gerade. Komm.
Ja, aber... Also als Spieler, wenn du das Bein so lang lässt, dann wartest du darauf, dass du den Kontakt kriegst. Du wartest in dem Moment, guck mal, der Kontakt ist da... Am Ende kannst du ihn auch geben, aber der Spieler in dem Moment sucht es. Ich habe da oft auch an Ribéry denken müssen.
Weiß ich auch, dass er den sucht. Aber wenn er ihn findet...
Und er findet ihn, wolltest du sagen.
Wenn er ihn findet,
wenn ihm die Möglichkeit geboten wird...
Darf er ihn aufheben und bitteschön.
Nee, das stimmt nicht. Nein, der Schiedsrichter muss ihn dann nicht geben.
Muss ihn nicht, aber er kann ihn geben.
Ich glaube, es gibt viele Schiedsrichter, die geben den nicht, weil sie eben diese Fallbewegung unnatürlich finden. Und da finde ich, da muss der Videoassistent dann nicht eingreifen in dem Moment. Nein. Weil das ist dann auch die Linie, die ein Schiedsrichter haben muss.
Wir reden nicht über Video jetzt, wir reden nur über die Szene.
Die Frage ist halt auch, was man will. Die Frage ist auch, was man will im Strafraum. Will man, dass Spieler immer nur darauf warten, irgendwie berührt zu werden und dann zu Boden gehen? Oder sagt man... Im Sinne des Spieles, auch wie wir den Fußball sehen wollen, geben wir dann im Zweifelsfall so einen Elfmeter nicht. Wäre die bessere Entscheidung gewesen.
Es gab im Abendspiel ein gutes Beispiel, wie
Fußball
man das auch anders
lösen
kann. Fußball
ist ein einfaches Spiel. Ja. Ganze Generation von Psychotherapeuten haben sich über Motive schon mal Gedanken gemacht. Also ich.
Aber Marcel, du hast ja auch schon viel erlebt, ne? Sehr, sehr viel.
Der Fuß geht dahin.
Ja, das meine ich jetzt gar nicht.
Er findet das, was er sucht.
Bin ich ganz
gut. Nein, Ausführung. Hast du das schon mal erlebt? Das wollte ich von dir wissen.
Komm. Zum Glück nicht.
So. Also, Hofmann verschießt.
So.
Gobel hält. Aber jetzt schauen Sie mal da, am rechten Pfosten. Gregoritsch macht da den Übung.
Fortnite, oder?
Darüber haben sich die Gladbacher auch übrigens dann richtig aufgegeben. Guck mal, da sehen wir es nochmal. Wunderbar. Sehr beweglich, wie wir sehen.
Gregoritsch bewirbt sich für die Cheerleader-Truppe.
Rafi, England, was passiert mit dem? Sag's mir.
Ich weiß es nicht. Mich würde interessieren, wie der Schiedsrichter dann draufgekommen ist, dann den Elfmeter wiederholen zu lassen. Weil er hat es ja anscheinend sofort erstmal nicht gesehen.
Hat ihn nicht wiederholen lassen?
Nee. Das meine ich ja. Also wieso kam die Proteste nicht sofort, sondern erst hinterher?
Aber ist das nicht unsportsmanlike conduct? Ist das nicht das, was man bei euch dann sagt, so darf man sich nicht benehmen und da kann man ihn hinterher bestrafen jetzt?
Es gibt ja da auch mehrere
Also Facetten. Lieber wäre es mir gewesen, der Schiedsrichter sieht das da links, bevor
das wollte ich gerade sagen. Ja, da fängt es ja an.
Und sagt, wenn du nicht sofort
da fängt es ja an. Der Schiedsrichter, wenn er die Szene im Blick hat, muss er den sehen, dass da neben dem Pfosten einer steht, in ihn wegschicken. So. Solange er nicht weggeschickt wird, macht er seine Dörnekiste da. Und jeder Schütze, das weißt du auch oder sonst was, fokussiert sich irgendwo drauf, wird abgelenkt.
Aber eine coole Idee war das schon von ihm, finde ich.
Das war cool ausgeführt. Das wird es jetzt so nicht mehr geben.
Versuch mal.
Aber nicht, dass meine Söhne jetzt zuhören.
Cool war vielleicht jetzt eine klare Unsportlichkeit. Schiri muss vorher schon sehen, dass da kein Spieler richtig steht in der Nähe, muss die bis außerhalb des Strafraums wegschieben. Und wenn er das trotzdem einer das macht, kann er mit einer gelben Karte, also persönliche Strafe ist normal eine gelbe Karte. Ja. Wegen Unsportlichkeit, das ist die Regel.
Absolut.
Und Wiederholung?
Nein. Macht das vorher.
Es darf da nicht
zu kommen. Es muss quasi bereinigt werden, die Grundlinie.
Nee, vielleicht konnte er nicht sehen, weil er hatte ja ein signalgelbes Hemdchen an.
Ne? Aber so hinterm Pfosten stand er nicht.
Jetzt machen wir noch Gelbwesten-Diskussion.
Nein, machen wir natürlich nicht, aber schon eine komische Szene, muss man ganz klar sagen. So, kalibrierte Linie.
Finde ich nicht Marcel, lustig, noch? Die Nummer.
Also, nee, ist auch nicht schön. Nein, okay. Kalibrierte Linie war auch gestern ein schönes Thema.
Ne? Ja.
Also, Leidtragende in dem Fall Nürnberg. Alle dachten, das ist das 2:1 in Mainz. Für mich war das ein Tor, sage ich mal. So. Ja. Videobeweis. Wir sehen es.
Ja.
So, guck mal da. Da würde ich doch immer sagen, es ist ein Tor, oder?
Ja, nee? Wenn du jetzt... Wie wir haben, diese kalibrierte Linie und die
stellt fest, er ist im Abseits, dann ist es Abseits. Dafür gibt es diese Linie. Was ich viel entscheidender finde, so eine Szene, da meldet sich der Keller aus Köln und sagen, Hut ab, da muss was gemacht werden, was kaum im Auge wahrnehmbar ist. Aber solche klaren Szenen wie in Dortmund oder sonst was, meldet sich keiner. Dann gehe ich davon aus, dass derjenige, der gerade da eingeschieden hat, Zigarettenpause hat. Also die Verhältnismäßigkeit passt überhaupt nicht. Bei so einer Szene, die so eng ist, da melden die sich und eben in Dortmund nicht. Da war wahrscheinlich derjenige gerade zur Zigarettenpause, als das in Dortmund passiert. Ich weiß es nicht, wie sonst sowas geht.
Du bist eher ein Fan für die Linie, von der Linie, ne?
Ja, die Frage ist ja, also wenn du sagst, naja, im Zweifel für den Angreifer.
Gibt es das noch eigentlich?
Nee. Nein, das gibt es doch nicht mehr, weil wenn es Abseits ist, ist es Abseits. Also wenn es 5 cm ist, ist es dann eigentlich wie 30 cm auch. Also du kannst ja, wo fängst du an, wo hörst du auf?
Es darf nicht ein bisschen mehr sein.
Nein, und deswegen sage ich, ist die Linie auch dann im Endeffekt gerecht? Und in dem Fall leider dann für
nur weil es ein Fremdwort ist, muss es ja nicht falsch sein. Also kalibriert klingt so technisch und da zucken wir alle zusammen, weil wir sagen, das ist unser schöner Fußballsport.
Dann übersetzt
mal für uns. Wenn wir uns mal dafür entschieden haben, dann ist, und wenn das wirklich stimmt, kalibriert heißt, es ist ohne größeren Zweifel klar erkennbar. Und wenn es dann klar erkennbar ist, müssen wir es leider akzeptieren.
Und der Nürnbergs Trainer Kölner hat ja auch gesagt, oder hat sich beschwert, wenn wir sowas machen, was man menschlich auch nicht erkennen kann, das sollte man wieder abschaffen. Ich finde das falsch. Wir haben das, ist überragend, dass wir es haben und dass es das gibt. Und wenn wir so einen Zentimeter reden, wo hören wir denn auf? Dann geht es nämlich weiter. Zuletzt das Spiel Manchester City gegen Liverpool. Der Ball für Liverpool, es hätte das 1-0 sein können. Es waren, was war das, Viertelzentimeter, hat das Hawkeye festgestellt. Viertelzentimeter war der Ball bis auf der Linie. Ja, und nun, das kann ich auch mit einem menschlichen Auge erkennen, also lasse ich das Tor gelten.
Davor hat auch niemand
die Abschaffung. Es gibt die Technik dazu, zu beweisen, dass es kein Tor ist.
Ja, einen habe ich noch für euch. Wir machen nur einen einzigen Spot, dann geht's weiter. Ich weiß.
25 Sekunden werfen. Ach
so. Ich dachte, wir hätten
nachher noch kommen. Das ist Gladbach.
Hinterher wegen
1-0.
Nee, weil es ist ja kein, es ist ja kein Platzverweis. Das ist nicht
Spiel habe ich natürlich nicht gesehen,
was du da. Nicht.
Man City.
Nur für Schwalben.
So, jetzt habe ich versprochen, einen habe ich noch. Nee, stimmt. Insofern nicht, weil gut hat ihn. Eine Szene hat sie noch.
Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, und wenn sich die Runde hier schon so echauffiert, dann könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen, warum sich Manuel Baum, der FCA-Coach, so aufgeregt hat. Wir sind also nochmal bei Gladbach gegen Augsburg und beim 1-0. Und es geht nicht um den Torschützen Oskar Wendt, sondern es geht um den Gladbacher Lars Stindl. Jetzt sehen wir es hier. Der steht also nah bei Kevin Danzo dran. Und es ist die Frage, aktives, passives Abseits, wie wird das gewertet? Es ist für uns klar, dass er ins Spielgeschehen eingreift, dass er auch die Sicht behindert, dass er seinen Gegenspieler irritiert. Der Schiedsrichter hat es anders gesehen und hat das eben nicht als Abseits gewertet. Und das hat Manuel Baum wirklich den Kragen zum Platzen gebracht.
Ein bisschen ein Gefühl hat, was so Mimik und Gestik betrifft, hat man gemerkt, dass er unfassbar unsicher war, dass die Argumentation, die er versucht hat aufzubauen, relativ schnell wieder abgeebbt ist, weil es einfach keine logische Argumentation gab, dass dieses Tor zählt. Meiner Meinung nach, ich hatte eher das Gefühl, die waren nicht sattelfest in den Regeln, dass sie nicht unterscheiden konnten, was jetzt Torhüter oder Feldspieler oder geht es einfach nur um den Begriff letzter Mann. Ja, wie auch immer, der Linienrichter hat es angezeigt, der Schiedsrichter war zu faul, von Köln kam nichts. Ich wiederhole mir da unfassbar, dass sowas in der Bundesliga mit den Möglichkeiten passiert.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Das nennt man eine Watschen, glaube ich, hier. In.
Wir haben gerade bei Grönerich über Anstand gesprochen. Und ich kann 100% nachvollziehen, dass Baum sich aufregt über die Szene. Ist für mich auch ganz klar aktiv, was er da macht. Aber ich finde, das, was er dann, wie er den Schiedsrichter angeht, das geht nicht. Also ich finde, da überschreitet er die Grenzen des Anstands, weil das schon ins Persönliche reingeht, Regelunsicherheit. Und er wusste nicht, wie er argumentieren soll. Das ist für mich ein bisschen zu viel Detail aus einem
Hat auch ein bisschen was mit Emotionen zu tun. Der ist so sauer, der ist so stinkig. Und vor allen Dingen, wenn er selber noch sagt, der Linienrichter schlechter Zeit.
Naja, aber es war die PK, das war nicht direkt nach dem Spiel. Komm, es waren auch
hast du früher, wenn du verloren hast, oder irgendwas sofort abgelegt? Das nach 20 Minuten
warst
du
kann ich mich nicht dran erinnern.
Du hast nie verloren, das kann sein. Du warst der Gewinner, das ist richtig.
Nein.
Nein, aber das lag doch an ihm. Das ist doch nicht nach 20 Minuten vorbei, wenn die Pressekonferenz anfing.
Aber das er hat ist es ja so auch persönlich.
Aber er hat den Schiedsrichter.
Auch sein.
Faulheit und solche Dinge.
Ich glaube, es ging darum, dass im Gespräch hinterher erst über den Torhüter geredet worden ist. Und ihm von dem Schiedsrichterteam signalisiert wurde, der Torhüter wurde nicht behindert. Und er dann erst erklären musste, ja, es ging nicht um den Torhüter, es ging um den
Spielaufstand.
Und deswegen war er sauer.
Also war es denn für euch auch abseits? Oder nicht?
Also den Spieler auf der Linie, den behindert er. Der kann nicht dran vorbeigucken. Deswegen kommt der vielleicht den kleinen Schritt zu spät, um den Ball noch zu klären.
Also klar,
der Torhüter hat da nichts mit zu tun. Da hat er nichts mit zu tun. Der Torhüter hat ja alle möglichen. Aber jetzt auf der Linie, der sieht nichts und macht diesen Schritt zu spät, weil er eben nichts sieht. Von daher ist es für mich aktiv. Und abseits.
Ja, er macht vor allem auch noch den Versuch, den Ball wirklich zu treffen.
Ja.
Es fehlt eine Fußspitze, dass er den vielleicht erwischt. Und wenn du vielleicht etwas eher das siehst.
Also ich bin komplett anderer Meinung. Sorry.
Ja, das ist doch schön.
Ich finde, der hat klaren Blick. Und es gibt auch eine Torkamera flach, wo du ganz klar siehst, dass er ein freies Sichtfeld hat und auch sehen kann, wie der Torhüter zum Ball geht und den nicht richtig an die Hand bekommt. Deswegen, ich bin der Meinung, dass es nicht klar aktiv ist, um das Wort zu nehmen. Und weil es eben unklar ist, keine klare Fehlentscheidung, tritt ja auch nicht der Videoassistent aufs Tablett, sondern dann ist es ein Graubereich. Wenn Gladbach das Tor aberkannt wird, kann man sich auch nicht groß beschweren, genauso wenig, wie es jetzt anerkannt wird. Das ist keine klare Fehlentscheidung. Deswegen für mich ist diese Beschwerden von Augsburg nach dem Spiel, der Stefan lief mit dem Handy so herum und hat dem Schiri die Szene gezeigt. Erst danach hat sie es entwickelt.
Ach so.
Glaube ich, ist übertrieben. Ich kann den Frust verstehen. Du hast dich müde verteidigt, die Gladbacher. Du warst eigentlich ganz nah dran an dem Punkt, den du holen wolltest. Und dann, dass sie sich darüber echauffieren, das wird jetzt gar nicht so hoch hängen. Geldstrafe erledigt. Aber das ist keine klare Fehlentscheidung, kein klares aktives Abseits. Deswegen finde ich, kann man die Entscheidung so stehen lassen.
Aber, genau wie umgekehrt. Aber trotzdem, wenn du Augsburger betroffen bist und siehst dann in der Szene, dass der Linienrichter auch noch die Fahne hoch hat. Dann sagst du, die sind sich ja selber nicht einig gewesen. Natürlich schaust du dann auf den Linienrichter und sagst, der hat es doch selber gesehen. Warum macht der Schiedsrichter gar nichts? Mhm. Wenn die sich einig gewesen wären, der hätte auch nicht angezeigt. Mhm. Wäre die ganze Diskussion wahrscheinlich nicht so, wie sie jetzt ist. Aber selbst auf dem Platz, der eine pfeift nicht, der andere zeigt und der lässt es trotzdem weiterlaufen. Würde ich mich als
Augsburger auch. Und der guckt Augsburg nicht nach, auch nicht. Ne?
Würde ich mich als Augsburger genauso
ärgern. Das ist gefordert worden, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Genau dann soll er nicht eingreifen. Das hat Dr. Jochen Dresden mal gesagt. Nicht eingreifen, nicht Bescheid sagen, wenn es nicht klar ist.
Wenn aber der Linienrichter etwas anzeigt, was kostet es dich zu sagen, Moment, vielleicht
haben wir die Szene im Linienrichter?
Warum gehe ich da nicht hin, guck's mir an und bleibe dann dabei? Ist mir völlig recht. Ich würde das sowieso bald, wir müssen da hinkommen, dass mir der Schiedsrichter erklärt, warum er wie entschieden hat, damit allen Beteiligten der Stecker mal gezogen wird. Das ganze Gesabbel, die stundenlang über solche Dinge. Sondern er muss es anzeigen, aber er muss es sich doch, wenn der Linienrichter etwas anzeigt, also das. Das ist sein dickster Kumpel auf dem Platz. Ja,
aber die haben doch Elektronen, die wir doch besprochen haben. Wir können jetzt nicht sprechen.
Was um Himmels Willen sollen die besprochen haben? Er muss ihn doch fragen, du hast die Fahne gehoben, weil dir langweilig ist?
Du musst fragen. Aber die werden Kontakt gehabt haben, dafür haben sie das ja.
Und dann sagt der Assistent, ich habe die gar nicht gehoben.
Oder warum hat er das gehoben? Warum?
Mir ist die Hand ausgerutscht.
Manuel Baum war aber nicht der einzige Trainer, der sich aufgeregt hat. Gestern im Abendspiel der Bremer Coach einfach, auch. Da gab es eine Szene im Spiel Werder gegen Eintracht Frankfurt hier, Jovic. Ist das, was ist das? Schulter, Hand?
Für mich ist das genau dazwischen.
Schlüsselbein.
Genau dazwischen, ja, super.
Das war klares Schlüsselbein.
Also hätte ich jetzt auch nicht unbedingt. Das ist natürlich.
Also, der Bremer Trainer hat Folgendes zu dieser Szene gesagt.
Das Trikot hat eine rote Farbe und eine dunkelrote oder schwarze Farbe. Ich bin kein Kunstexperte, aber wenn der Ball am Ärmel an dem Schwarzen ist und er absichtlich mit der Hand dahin geht, absichtlich, habe ich auch heute wieder gelernt, ist jetzt wohl doch wieder wichtig, dass es absichtlich ist, dann ist es ein Handspiel.
Sie haben viel moniert mit den Schiedsrichtern, am Ende mussten sie auf die Tribüne.
Nein, das stimmt nicht. Erzählt nicht solche Geschichten, ich habe nicht viel moniert. Wir haben uns komplett ordentlich unterhalten und einmal bin ich in der letzten Minute bei so einem Spiel, wo du einfach als Trainer auch weißt, du gewinnst dieses Spiel normalerweise und irgendwie läuft die Zeit weg, bin ich bei einer Entscheidung, ich weiß gar nicht, ob die richtig oder falsch war, die ich falsch empfunden habe, bin ich weggerannt, um mich zu schützen. Top, Markus Schmidt, super Mensch, alles gut. Ich weiß nicht genau, warum ich auf die Tribüne musste, aber ich habe nicht viel moniert. Das sind Geschichten, die dann im Nachgang erzählt werden.
Erfrischender Typ.
Absolut.
Ja, wir schauen noch mal, ob er wirklich weggelaufen ist. Wir überprüfen natürlich alles bei uns, ne? Ist ja logisch hier. Ja, gut.
Oh.
Jochen, das sind Emotionen, da verstehe ich das. Das ist während des Spiels noch.
Und er hat es ja auch gerade erklärt, in der Schlussminute oder sonst was, ein Spiel, das du eigentlich hättest gewinnen müssen, entscheidet nochmal irgendwie der Schiedsrichter gegen dich. Dann muss es raus, ist doch klar. Hm. Gut, dann ist er auf die Tribüne gegangen oder wohin für die letzten 30 Sekunden fertig.
Ist die Frage, was er ihm dazu...
Ja.
Die Körpersprache ist an der äußersten Grenze, würde ich auch sagen, noch emotional zu packen. Aber dann ist die Frage, welche Worte werden benutzt? Und ich denke, also, so kompliziert ist es dann doch nicht. Es gibt Dinge, die kannst du sagen, es gibt Dinge, die kannst du nicht sagen.
Außerdem bei dem Handspiel, Marcel, danach waren noch ein paar Spielszenen. Das hätte man durchaus das Tor noch verhindern
können. Über das lässt sich wirklich streiten.
Das ist dann immer sowieso so eine...
Ich
hätte
es auch nicht gepfiffen.
Es gab am Ende übrigens auch noch eine Situation, über die sprechen wir gleich noch. Und dann natürlich über den Höhenflug des BVB. Sebastian Kehl hat viel zu erzählen. Mario Götze da sinnbildlich. Sein Tor zum 3:0. Vorher haben die auf die Chance, was zu gewinnen. Ein iPhone X und 3.000 Euro. Drückt in die Daumen. Bis gleich. Reihe von Adel und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Wir sind auch immer noch live vor Ort. Sie sehen das in Hannover. Noch ist immer keine Entscheidung gefallen. Also, wir warten weiterhin, sind sehr geduldig und gucken noch auf eine Szene. Wir haben eben Florian Kohfeldt gesehen. Er hat sich wahnsinnig aufgeregt über diese Szene. Er hat gesagt, das war ein klares Handspiel. Zwei, drei Spielzüge weiter gab es dann nämlich den Ausgleich für Eintracht Frankfurt. Aber kurz vor Ende des Spiels gab es dann noch diese Situation. Da bin ich mal gespannt, was meine Gäste sagen. Also, Moisander. Also, ich sag gar nichts, sehe ich schon, ja. Merke ich gerade. So. Sebastian, was damit? Sieht komisch aus, auf jeden Fall. Ne?
Das sieht komisch aus. Aber als der Ball an die Hand springt, tut er ihn auch noch nach vorne wegziehen. Ich glaube, es war keine Absicht. Deswegen für mich in der Situation okay, so dass es kein Elfmeter war. Und es war auch am 16er. Es war, glaube ich, nicht drin. Das war, glaube ich, auch die Argumentation am Ende.
Gut, aber wir haben jetzt so viele Schiedsrichter-Szenen heute.
Es war aber deutlicher als die Szene vorher, fand ich.
Und für mich eher Absicht, weil ich finde, dass die Spannung im Arm ja irgendwo doch schon da ist. Der schlackert ja nicht so weg. Ne? Aber
also der Arm hätte nach hinten gehen müssen, Matthias, oder was meinst du?
Nein, er ist...
Ich finde schon, dass das er ein bisschen nicht, mehr Bewegung hätte haben müssen, um zu sagen, das ist eine lockere Armbewegung. Andererseits,
der hat den Arm da, der Ball kommt und in dem geht er nach vorne. Also
die Distanz ist...
super kurz,
so, das war schwierig. Den Arm jetzt auch nicht so ausgespielt.
Bin ich froh, dass ich nie mehr kommentieren muss. Ich erinnere mich doch dran, irgend so ein Handspiel, dann denkst du so, pass auf, jetzt muss ich wieder diesen Ordner rausholen. Absicht, Spannung, Nichtspannung,
aus welcher
Entfernung, Körperfläche vergrößert. Inzwischen war der Elfmeter ausgeführt und du warst immer noch am
Blättern. Oh, das hätte ich gern gesehen, wie du da blätterst in das Spiel.
Also, wenn es außerhalb ist, musst du es.
Marcel liest dann aber immer blättern. Jemand anders hat für ihn geblättert.
Ja. Wenn es außerhalb ist?
Wenn es außerhalb ist, musst du daraus keine Nummer machen. Okay. Finde ich. Dann ist es gut. Wenn es innerhalb wäre, hätten wir eine andere Diskussion.
Ja. Aber es war deutlicher als die Geschichte da oben, fand ich. Das war für mich einfach hier.
Habe ich auch so empfunden. Ja.
So, Sebastian, genug mit den Szenen für heute, ne? Oder? Reicht doch, ne?
Zum Thema Schiedsrichter oder was meinst du?
Nee, wir reden jetzt mal über den BVB. Ne?
Lass uns mal über Sport reden.
Ja, genau. Ihr gebt euch keine Blöße und zieht unbeirrt an der Tabellenspitze eure Bahn. Schnelles, attraktives Offensivspiel auf dem Platz. Die Verantwortlichen spielen trotzdem lieber vorsichtig verbale Flachpässe. Kampfansagen, bisher Fehlanzeige und Titelträume sind offiziell tabu.
Einen Titel haben sie schon, Dortmund, der Meister des Umbruchs. So schnell, so zielstrebig und so radikal hat kaum je ein Bundesliga-Verein seine Strukturen verändert. Umbruch total. Das bedeutet nicht nur ein komplett runderneuertes Kadergebilde mit jungen Talenten und mentalitätsstarken Führungsspielern, sondern auch eine Kompetenzoffensive in der Führungsriege. Watzke und Zorc, die jahrelang alles mehr oder weniger selbst entschieden haben, waren sich nicht zu schade, zusätzliches Know-how in den Verein zu holen. Zorc und Watzke lassen sich freiwillig helfen.
Von einem externen Sonderberater Matthias Sammer, der regelmäßig das große Ganze analysiert, und vom neuen Leiter der Lizenzspielerabteilung Sebastian Kehl. Der langjährige BVB-Spieler und Kapitän ist nah an der Mannschaft, sorgt für Ruhe, hält die Spannung aufrecht und fungiert als Bindeglied zwischen Trainer und Team.
Ich sehe von ihm, dass er ist immer da, immer oft auf Platz und redet. Auch so ein extra Trainer.
Seit Kehl da ist, will sich jedenfalls kein Spieler mehr vom BVB wegstreiken. Und Michael Zorc hat den Rücken frei fürs Transfergeschäft. Der Dortmunder Umbruch, möglicherweise ein Vorbild auch für andere Clubs. Oder sind Sie selbst überrascht, dass alles so schnell und so reibungslos funktioniert, Herr Kehl?
Ja.
Soll ich direkt darauf antworten?
Ja? Bitte, genau.
Also ich glaube, wir alle sind ein bisschen überrascht gewesen, wie dieses erste Halbjahr verlaufen ist. Wir haben im Sommer gravierende Veränderungen vorgenommen. Nicht nur in der Kaderstruktur, sondern auch außerhalb. Wir haben einen neuen Trainer bekommen und wir kommen aus einer schwierigen Phase. Und das alles in diesem ersten halben Jahr so, ja, eigentlich ohne Probleme lief, davon war einfach nicht auszugehen. Und deswegen wollen wir auch weiter unsere Bodenständigkeit, unsere Demut, die wir vom ersten Tag an an den Tag gelegt haben, wir wollen diesen Weg weitergehen. Und ich glaube, das hat uns sehr, sehr gut getan.
Sag uns doch mal, was waren denn so die einschneidendsten Maßnahmen?
Ja, Änderung, Trainer
ist klar, über den reden wir nachher nochmal.
Dann haben wir eine große Analyse im Sommer gemacht.
Ja.
Wir waren sehr lange damit beschäftigt, die vergangene Saison aufzuarbeiten, den Kader auch zu analysieren und auch zu schauen, welche Elemente fehlen uns. Mhm. Und genau danach haben wir diese Kadersituation im Sommer neu gestaltet. Wir haben mit Witzel, mit Delaney zwei richtige Typen geholt, die auch eine andere Mentalität in die Mannschaft bringen. Wir haben mit Diallo einen Innenverteidiger geholt, wo viele gedacht haben, naja, für den habt ihr
viel Geld
bezahlt. Aber ich finde, der Junge hat ein enormes Potenzial und hat sich extrem gut entwickelt. Dann hatten wir die Möglichkeit, Paco Alcácer am Ende der Transferperiode noch zu bekommen. Das war auch ein bisschen Glück. Und darüber hinaus haben wir weiterhin aber viel getan. Wir haben umstrukturiert, wir haben mit Marco Reus einen neuen Kapitän bekommen, wir haben den Mannschaftsrat neu zusammengestellt. Und durch meine Wenigkeit versucht einfach auch eine deutlich höhere Präsenz, eine andere Verantwortlichkeit am Trainingsgelände zu bekommen in der Abteilung. Und so haben die Dinge von Anfang ganz gut funktioniert. Wobei wir sagen müssen, wir hatten am Anfang auch ein bisschen Glück, wenn ich an das DFB-Pokalspiel denke, in Fürth zum Beispiel. Und sowas braucht man am Anfang auch, damit man in einen Lauf kommt. Und dass die Mannschaft eine enorme Qualität hat, das hat man im letzten Jahr auch schon gewusst. Aber sie zeigt es in diesem Jahr. Und deswegen sind wir natürlich alle happy, dass wir so einen Lauf haben.
Umstrukturieren hört sich so mal so ein bisschen so theoretisch an. Beschreib noch mal genau, also Kader hast du schon wichtige Spieler geholt. Wer saß denn alles zusammen? Du warst dabei, Michael Zorc, Aki Watzke.
Ja, also wir haben im Grunde genommen wir sind entscheidend dafür verantwortlich, was im Sommer passiert ist. Und
Matthias habe ich vergessen wahrscheinlich.
Matthias Sammer ist natürlich auch regelmäßig in Dortmund und bringt von außen Input, aber am Ende ist es Aki, Michael und ich, die das operative Geschäft dort leiten. Und deswegen haben wir uns wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und Umbruch heißt natürlich auch, dass man jeden Stein rumdreht und dass wir wirklich auch versucht haben, auch zu analysieren, okay, was hat uns stark gemacht in der Vergangenheit? Was ist unsere DNA, junge Spieler auszubilden, aber ihnen auch weiter die Möglichkeit zu geben, zu spielen und ihnen sie weiterzuentwickeln. Das war ein ganz großes Thema. Und deswegen auch mit Lucien Favre einen Trainer geholt, der genau das kann. Und alle anderen Strukturen drumherum, das war notwendig. Ich glaube, das Anforderungsprofil um Michael Zorc herum ist einfach sehr, sehr vielfältig. Und so hat das, glaube ich, sehr, sehr viel Sinn gemacht, die Dinge ein wenig aufzuteilen und die Führungsetage somit zu erweitern.
Ich meine, du kennst den Verein ja nun wirklich sehr, sehr gut. Du warst 6 Jahre Kapitän, habe ich gesagt. Hast du sofort gemerkt, dass vielleicht Mentalität das große Stichwort für euch ist, dass ihr das ändern müsst oder verbessern müsst, sage ich mal so, nicht ändern,
Mentalität verbessern? Mentalität war auf jeden Fall ein Aspekt. Ich habe aber auch gemerkt, und ich habe versucht, das auch von außen zu betrachten, ich war ja 3 Jahre nicht da, den Verein auch nochmal durch ganz viele Gespräche, auch mit dem Staff, mit der medizinischen Abteilung, mit allen Leuten, die drumherum ist, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, mit vielen Spielern gesprochen, um einfach zu sagen, wo müssen wir ansetzen? Und wir hatten einfach ein paar Themen und wir hatten natürlich Aubameyang und wir hatten Dembélé und wir hatten viel Unruhe. Ja. Wir hatten auch die Diskrepanz zwischen der Mannschaft und den Fans. Und es war einfach eine schlechte Stimmung im und um den Verein herum. Und da haben wir im Sommer extrem angesetzt haben viele Maßnahmen getroffen, um auch die Nähe wieder zu den Fans herzustellen und aber auch eine neue Leistungskultur einzufordern innerhalb der Mannschaft, weil die Qualität ist deutlich höher als das, was die Mannschaft im letzten Jahr gezeigt hat. Und ein Marco Reus hat einen großen Schritt gemacht in diesem Jahr. Ein Sancho hat einen extremen Schritt gemacht.
Absolut.
Ja. Und wir haben den einen oder anderen, Zagadou war im Sommer eigentlich ja, schon fast verkauft und tot und ein Brun Larsen hat sich extrem entwickelt. Also was wir mit dieser Mannschaft in dieser ersten Halbserie geschafft haben, ist harte Arbeit gewesen. Und
ein bisschen unheimlich ist es dir schon, dass es so schnell ging, oder?
Ja, aber deswegen sagen wir auch, aber wir versuchen den Ball flach zu halten. Und wir haben auch gesagt, es braucht eigentlich zwei Transferperioden. Und,
Ball flach halten?
Oh Mann.
Ich finde den Begriff super. Ich habe mich natürlich unterbrochen. Entschuldigung. Ja.
Aber nochmal, es ist noch nicht alles gut. Wir sind auf einem richtig guten Weg.
Ja.
Aber wir wissen auch, dass es noch ein paar Herausforderungen der Rückserie geben wird. Und deswegen gehen wir da relativ entspannt.
Also ich meine, wir loben Sie alle, dass die Bundesliga wieder spannend ist. Ich finde, das ist
ja unverschämt.
Also jetzt, ihr habt heute im Moment habt ihr 9 Punkte Vorsprung. Schon ihr spannend. Macht die Bundesliga nicht mehr spannend. Das müssen wir uns auch nicht gefallen lassen.
er gibt wenigstens zu, dass... Ja.
Jetzt rechne noch, dann sind nur noch so und so viele Spiele, so und so viele Punkte. Also, so.
Ja, wir haben den 9 Punkte Vorsprung im Moment. Ja. Und er gibt wenigstens zu, dass Marco Reus als Neuzugang, als Führungsspieler gekommen ist. Ihr habt noch einen neuen Spieler, Mario Götze, dazugekriegt, von dem ich nicht mehr wusste, dass es den gibt. Ihr habt einen Torhüter gekriegt, der aber wirklich ein Top-Torhüter geworden ist. Das sind so Neuzugänge. Wenn mir einer vor 2 Jahren gesagt hätte, Marco Reus wird Kapitän und Führungsspieler, hätte ich gesagt, viel Vergnügen.
Da bin ich
ein
genau
super Kicker, aber die Art, wie der auf dem Platz und auch außerhalb, wenn der sich äußert, führt, werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, weil das ist die Dinge, die er auf dem Platz macht, sensationell. Aber wie der auf seine ruhige Art führt.
Sebastian, ich glaube, nicht genau. In dem Vorspann kam mir das Wort reibungslos vor. Ist es tatsächlich so reibungslos oder ist Reibung nicht sogar eine der gewünschten Faktoren in diesem neuen System, was die Führungsriege angeht?
Wir haben viel Reibung, wir haben viele Diskussionen innerhalb der Gruppe, weil wir auch unterschiedliche Typen sind, unterschiedliche Generationen, vielleicht auch unterschiedliche Ansätze. Und das ist aber total spannend, weil wir sitzen regelmäßig zusammen. Und
laut Michael Zorc jeden Tag, stimmt das?
Also mit Michael bin ich natürlich jeden Tag zusammen, aber ich sage, in dieser größeren Runde sind wir auch regelmäßig zusammen. Und es ist wichtig, dass man sich einbringt. Und ich bin auch nicht der Typ, der jetzt dann zu Ja und Amen sagt zu allen Punkten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dem Trainer gegenüber auch immer wieder die Jungs zu fordern, aber auch zu fördern, dass wir einfach da eine andere Stimmung reinkriegen und eine große Gier entwickeln. Und das ist das, was ich während meiner Karriere schon als Kapitän versucht habe, jetzt in einer anderen Rolle. Und nun ja.
Wie weit kannst du die Stimmung denn heben? Ich meine, sind diese Spieler so mit hängenden Köpfen rumgelaufen? Hattest du das Gefühl? Oder der eine oder andere? Oder war nachlässig? Was machst du dann? Gehst du dann hin und sagst, straf dich mal oder sieh das mal so?
Im Sommer war natürlich eine ganz andere Stimmung zu führen. Aber man hat auch bei den einzelnen Spielern gemerkt, dass sie sehr unzufrieden waren mit der vergangenen Saison und dass das auch nicht das Bild von Borussia Dortmund sein durfte. Und genau da haben wir angesetzt und ja, auch jetzt gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo der eine oder andere unzufrieden ist. Wir haben einen großen Kader, wir haben es trotzdem geschafft, finde ich, dass wir extreme Ruhe haben innerhalb des Kaders und auch außenrum. Und das ist auch, glaube ich, ein Zeichen unserer neuen Kommunikation, unserer neuen Kultur vielleicht auch, die wir entwickelt haben innerhalb des Clubs. Jeder wird gebraucht. Dann Jule Weigel kommt zurück, der in der Hinserie auch ein paar Mal draußen war, für den es wirklich schwer war. Und im Moment in einer ganz neuen Position, in einer neuen Rolle, bringt er sich extrem an. Unheimlich professionell gearbeitet in der Vorbereitung. Und jetzt macht er starke Spiele als Innenverteidiger. War so auch nicht zu erwarten. Aber das ist genau das, was ich und auch alle anderen fordern. Sich komplett einzubringen, die Qualität abzurufen, professionell mit der Situation umzugehen. Und dann denke ich, ist noch einiges möglich in dieser Saison.
Er ist ja ein gutes Beispiel. Ich habe gesagt, nö.
Vorsichtig, er hat gerade gesagt, ist noch einiges möglich. Was denn, Sebastian?
Ja, wir gehen unseren Weg weiter. Und,
da hast du die richtige Antwort. Ja, sie wollte hören. Knapp.
Wir werden weiter marschieren. Wir bleiben natürlich gierig. Und trotzdem ist es einfach ein Schritt nach dem anderen. Weil es hat uns in der Vergangenheit, und das spricht ja die Erfahrung auch, die wir in Dortmund normal mit dem FC Bayern, wenn du das darauf anspielst, hatten. Es hat uns auch nicht unbedingt geholfen, dass man am 19. Spieltag irgendwelche Dinge von sich gibt. Ich glaube,
dass wir einfach da weiter bodenständig bleiben sollten. Okay. Und dass auch noch nicht alles optimal war in der Hennserie. Auch da können wir Dinge verbessern.
Aber ich möchte einmal noch Marcells Worte aufgreifen, der über Marco Reus sprach. Da wart ihr euch doch wahrscheinlich alle einig, ihn zum Gesicht der Mannschaft zu machen, zum Kapitän zu machen. Weil er ist für die Leute, er ist jemand da, den kann man greifen. Das ist Mr. Dortmund im Moment. Da, und steht bedingungslos zu seinem Trainer, hat schon vorher gesagt, als er geholt wurde, das war der Beste, mit dem ich bislang zusammengearbeitet habe in Gladbach. Da kommt da alles zusammen. Ich glaube, da gab es aber keine Reibung, oder?
Nein, da gab es keine Reibung. Marco ist das Gesicht von dieser Mannschaft. Aber man muss auch sagen, Marcel Schmelzer, der es vorher war, hat auch die Größe gezeigt, dann zu sagen, ich ziehe mich aus dieser Rolle zurück. Ich konzentriere mich mehr auf mich und meine Leistung. Und so haben wir eine neue Struktur, wir haben einen neuen Mannschaftsrat kreiert, auch neue Typen hinzugeholt. Und ich glaube, dass das uns sehr, sehr gut tut, belebt
war das
wir uns gegenseitig dabei helfen.
Eine Rolle, in die ihr den Marco reindrängen musstet so ein bisschen oder kam auch sofort zurück, ja, das möchte ich machen. So wie ich ihn vorher hätte eingeschätzt, hätte ich gesagt, ist nicht der unbedingt immer im Mittelpunkt stehen will.
Er hat seinen Vertrag langfristig verlängert bei uns. Er hat damit ein klares Zeichen auch für Borussia Dortmund gegeben, hat sich auch kürzlich dazu geäußert, dass er sich keine anderen Clubs mehr vorstellen kann. Demnach ist es der Richtige für diese Position. Absolut. Marco ist trotzdem Marco, das ist er in der Form. Aber wir haben einfach auch viele Spieler, die ein Element haben, auch meine Wenigkeit, wo wir versuchen, auf Dinge auch genau Wert zu legen, dass uns einfach Dinge auch nicht mehr passieren, zumindest versuchen wir sie zu verhindern. Es wird nicht in allem möglich sein, aber...
Was meinst du für Dinge?
Ja, so ein Streikthema mit Dembélé oder mit Aubameyang. Ich meine, wobei man die beiden ja auch unterscheiden muss. Aber es kann natürlich immer mal auch passieren, dass dann irgendein Spieler wieder irgendeine Leitung durchbrennt und dann musst du dann natürlich dementsprechend reagieren.
Also ich glaube, was ein großer Unterschied zu den vergangenen anderthalb, zwei Jahren ist, ist einfach, dass man jetzt Charaktere auf jeder Ebene des Clubs hat, die mit sich im Reinen sind. Ja. Marco Reus hatte seine WM, ist jetzt endlich fit. Der ist jetzt auch dazu in der Lage, die Leistung, die er in sich trägt, abzurufen. Man hat Axel Witsel dazu geholt. Ich meine, wenn man jetzt erstmal die Vita sich anguckt, denkt man, ja, das ist ein Söldner. Der kommt hier hin nach Dortmund und hat aber eine Ausstrahlung, die, ich glaube, kein Bayer könnte selbstbewusster sein als er. Dieses Mir san mir hat er ja irgendwo auch. Der sagt gestern dann zum Beispiel, heute gucke ich mir nicht die Bayern an, das Familienzeit. Und dem kaufe ich das hundertprozentig ab. Der ist komplett mit beiden Beinen in seinem Leben und ist zufrieden damit, ohne dass er gemütlich wird. Und ich glaube, diese Charaktere, Delaney ist auch einer, Sebastian Kehl auf der Führungsebene ist auch so einer, das ist unheimlich wichtig.
Aber ich würde mir die Bayern schon mal angucken, du musst ja noch gegen die spielen irgendwann, ne?
Ja, das wird dann in der Woche davor schon passieren. Dafür ist, glaube ich, Lucien Favre, der mit Sicherheit vor dem Fernseher sitzt, zu detailversessen.
Wobei, ich glaube, der Trainer guckt die Bayern vielleicht nicht heute unbedingt, sondern er wird sich schon auf Frankfurt konzentrieren, das hat er letzte Woche auch gesagt. Also es ist wirklich, der schaut sich am Sonntag mindestens zwei Spiele an, das macht er heute auch.
Ja. Und denk von Spiel zu Spiel, wolltest du mir jetzt noch sagen, wahrscheinlich an der Stelle.
Das, nimmst du ihm das nicht ab?
Doch, so. Ja, also, 100%. Ist auch in Ordnung.
Nein, er ist wirklich so ein Erkenntnis.
Sag mir, Witzel war ein gutes Beispiel gerade von Matthias. Wie entdeckt man oder wie findet man Mentalität?
Ja, man versucht natürlich in den Gesprächen auch rauszufiltern, mit welcher Intention kommt ein Witzel nochmal nach Dortmund. Was will er jetzt in Deutschland noch, nachdem er diesen Weg begangen hat?
Aber eigentlich musste er euch ja überzeugen dann, oder?
Ja,
wenn du nach China gehst, denkst du ja,
beides. Okay, also Michael,
ich habe abgeschlossen.
Ja. Michael Zorc hat ja die Gespräche auch mit ihm und mit seinem Berater geführt und hat auch immer wieder davon berichtet, dass er genau dieses Feuer in den Augen sieht, dass er Axel einfach nochmal nach Deutschland will, nochmal nach Europa, einfach nochmal zeigen, dass er noch lange nicht am Ende ist. Und seine familiäre Bindung relativ nah an zu Hause ist auch ein Aspekt gewesen. Aber war natürlich auch ein Glücksgriff, muss man so sagen.
Vielleicht der wichtigste, oder?
Ja, ich glaube, eine Person jetzt rauszuheben, ist wirklich schwer, weil wir, was er jetzt auch gerade gesagt, wir haben einige Neuzugänge in dieser Saison und einige, die wirklich eine extreme Qualität in diesem Jahr zeigen. Deswegen einen hervorzuheben, finde ich jetzt ein bisschen
ungewöhnlich. Delaney, der mit einer Demut neben dem Witzel die Arbeit macht, die gemacht werden muss. Der ist ein prima Fußballspieler, aber der stellt sich so in den Dienst und die Dinge sind klar geregelt. Und da musst du von außen, glaube ich, nicht mehr viel machen.
Und die beiden helfen natürlich auch, dass wir in unserer vorderen Abteilung
Struktur
zulassen und auch diesen Offensivdrang leben können.
Und diese Achse Birki, Delaney, Witzel dann im Mittelfeld und vorne eben Marco Reus, ich finde, was noch gar nicht richtig hervorgehoben wurde, das Wichtigste bei allem, neben Neuzugängen, Halbneuzugängen, alten Spielern, die wieder gut sind, Birki und so, ist der Gesundheitszustand von Marco Reus. Ja. Endlich mal langfristig fit ist. Das ist so wichtig. Und das prägt die gesamte sportliche Gemengelage auch bei Dortmund, finde ich. Dadurch
kommt auch seine Persönlichkeit wieder viel positiver zur Geltung. Er zeigt sie an. Er ist selbstbewusst, er hat ein breites Kreuz. Kommt ja alles zusammen. Du bist fit, du spielst besser, du hast mehr Erfolg. Und ich finde, es gab gestern eine Szene, die spricht im Moment für die Leichtigkeit, verbunden auf einer gesunden Basis von Borussia Dortmund. Das war das 2:0 von Marco gestern. Wie er den reinstreichelt, obwohl er vorm Pfosten steht. Das geht eigentlich gar nicht. Aber mit einer Selbstverständlichkeit wird da Kunst zelebriert und wird nachher auch aber als Selbstverständlichkeit dargestellt, ohne überheblich sein zu sein. Ich finde,
komm, da kommt's nochmal. Also wir hätten uns
Handball geguckt, glaube ich, unter der Woche.
Wir hätten uns die Füße gebrochen. Ich weiß, was du sagen wolltest dabei.
Aber wenn ich bei der Situation auch nochmal extrem...
Erstmal ruhig. Ja. Super.
Bleib bei Marc.
Erstmal naja, gut. Die Balleroberung war natürlich... Das alles.
Großer Sport.
Ja, da kann man ruhig mal klatschen, finde ich auch.
Ja. Ja, das ist ein tolles Tor.
Oder Marcel?
Das zeigt zu viel. Das ist die hohe Kunst. Deswegen so, lass ich das feiern. Aber
der Woche, geht gar nicht anders. Ne?
Aber eine Woche davor. Und das sind doch die Dinge, die, oh, die, die ja. Dortmund so, so gefährlich langweilig machen gerade. Du fährst nach Leipzig und Reus kann nicht spielen. Genieß es nochmal, wirklich. Weil das ist, deswegen guckt man Fußball, finde ich.
Ja. Obwohl, alte Regel, du solltest nur grätschen, wenn du denkst, du kriegst den Ball auch. Ne?
Gut, ja. Nicht über Hannover jetzt nochmal.
Nein. Aber,
nein, Woche davor, wir reden jetzt über Reus, Woche davor fährst du nach Leipzig und Reus kann nicht spielen. Also sagst du, wenn die ihn unentschieden holen, dann halten wir die Bundesliga spannend. Nein, du gewinnst ein Spiel, das du nicht gewinnen kannst. Punkt. Und du gewinnst es.
Nachdem Bayern Abend vorher gewonnen hat.
So, da, und zwar nach einer Halbzeit, wo du sagst, boah, die Bayern sind wieder da. Also das musst du jetzt als gegeben nehmen. Du fährst ohne Reus nach Leipzig und gewinnst 1-0. Das aber sind die Spiele, die Meisterschaften entscheiden, ja,
glaube ich. Ich glaube aber, was man hervorheben muss, und deshalb kann ich die Vorsicht ein Stück weit nachvollziehen, Dortmund gewinnt die Spiele nicht spielerisch leicht. Also gestern 5-1 mag deutlich aussehen, aber sie mussten eine Stunde auch richtig darum kämpfen. Leipzig genauso, da haben sie sich, finde ich, sehr gut präsentiert. Nach einer Pause nicht ganz einfach, man weiß nicht so genau im Trainingslager, ich war selbst vor Ort. Man hatte schon das Gefühl, es läuft alles sehr glatt und immer so im Hinterkopf vielleicht zu glatt. Und da, finde ich, haben sie es recht beeindruckend von der Mentalität, Körpersprache dann umgesetzt. Und ich glaube, diese Erkenntnis darf nicht in Vergessenheit geraten, dass Dortmund Fußball im Moment auch arbeiten muss. Wir reden immer über die Zauberer vorne, aber das ist ja dann nur, alles andere wird dadurch bedingt, dass sie eben arbeiten.
Aber hat Sebastian ja irgendwie schon angedeutet, er hat gesagt, es läuft noch nicht alles so perfekt, wie es sein sollte. Ne? Und Demut hast du ja gerade angesprochen. Ich finde es ganz, ganz wichtig in dieser Phase, das auf jeden Fall so zu handeln. Wie war denn der eigentliche Plan? Gibt jetzt so schnell Erfolg. 2 Spiele, glaube ich, verloren. Ne? Champions League und Fortuna Düsseldorf.
Champions League und Fortuna Düsseldorf, genau. Ansonsten gab es noch keine Niederlage.
Ja, das wie war der mittelfristige oder ja, wie ist der langfristige Plan? Kann man ja auch sagen.
Im Fußball über langfristige Pläne zu sprechen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, also wir hatten uns schon 2 Transferperioden einfach gegeben, weil wir wussten, okay, wir müssen den Kader einfach verändern. Und wir wollten auch dem Trainer und mussten auch dem Trainer eigentlich Zeit geben in dieser neuen Struktur. Mhm. Und das Lucien Favre ein ausgewiesener Fachmann ist, war klar, aber Borussia Dortmund ist auch ein anderer Club, der sowohl mit den Medien als auch den Fans nochmal ein paar Elemente reinbringt, die er in dieser Form ja auch noch nicht hatte. Und da sehe ich auch meine Aufgabe, ihm im Grunde genommen den Rücken auch frei zu halten, dass er sich auf die wirklich für ihn wichtigen Dinge konzentrieren kann. Und deswegen hatten wir einfach diesem ganzen Prozess Zeit gegeben. Und deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt noch nicht sagen, wir sind damit zufrieden, sondern wir müssen weiterarbeiten und müssen auch noch in den anderen Strukturen weiterkommen. Ein paar Herausforderungen, ist nicht nur die Mannschaft, sondern dieser Club entwickelt sich auch insgesamt weiter.
Also reden wir gleich weiter über den Kader. Über Mario Götze haben wir schon angedeutet, wollen immer noch wissen, was du mit ihm gemacht hast, wie du ihm geholfen hast, weil es wirklich eine große Leistung. Und der Trainer ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Figur in diesem ganzen Konstrukt. Und dann hoffen wir, dass Sebastian Kehl auch gleich noch sagt, so, wir werden dieses Jahr Deutscher Meister. Ist alles gleich bei uns. Hier von Arno und Bent live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir machen weiter mit dem Tabellenführer. Ruth hat Stimmen aus dem Netz.
Ganz auch, genau, ne? Unter anderem, und wir haben ja schon angesprochen, also Dortmund macht es vor, wie ein erfolgreicher Umbruch funktioniert. Das ist den Usern im Netz natürlich auch schon aufgefallen. Und hier wird darauf hingewiesen, das werden sich die Bayern gut angucken. Denn das steht ja bei denen noch an. Und das könnte dann auch nicht nur in dieser Saison, sondern auch in der nächsten wirklich ausschlaggebend sein, wenn es um den Titelkampf geht. Hans-Joachim Watzke hat dazu ja übrigens auch gesagt, das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil dann die Erwartungshaltung, die direkt zu hoch ist. Na gut, irgendwas ist immer, ne? Damit muss man jetzt klarkommen. Und jetzt wollen wir mal Michael Zorc, den Sportdirektor, hören, woran es denn gelegen hat, dass jetzt eben dieser Lauf so erfolgreich gestaltet wird.
Wir kennen das ja alle, spielst eine hervorragende erste Runde und dann kommt das Weihnachtsfest und die Jungs gehen irgendwo in Urlaub, in Dubai oder wo auch immer, in der Sonne und jeder klopft dir auf die Schulter. Und da musst du dann wieder in diesen richtigen Modus reinkommen, den wir im Prinzip fast die gesamte Hinrunde hatten. Und wie auf Knopfdruck haben sie das in Leipzig schon hervorragend gemacht und heute eben fortgesetzt.
Ja. Hattet ihr schon ein bisschen Bedenken scheinbar in der Winterpause? Welchen Knopf hast du gedrückt?
Ja, wir haben alle versucht, die Knöpfe zu drücken. In der Vorbereitung, ja. Im Trainingslager. Intensiv gearbeitet. Aber auch da, du versuchst halt über Gespräche, du versuchst den Jungs auch bewusst zu machen, in welcher Situation wir jetzt sind und wo wir darauf achten müssen.
Aber das ist ja extrem schwer. Du bist wirklich 6 Punkte vorne, ne? Gehst in die Pause.
Aber 6 Punkte ist wirklich nicht so wahnsinnig viel.
Naja, also...
Gut, Sebastian, gut. Das musste mal gesagt werden, finde ich.
Warum applaudierst du denn?
Weil, endlich wurde es gesagt, 6 Punkte sind nicht. 6 Punkte sind ein Haufen Holz. Frag mal in München nach, wie die 6 Punkte finden. Für die kommt es doch schon ein bisschen, denen kommt das ziemlich viel vor, glaube ich.
Und Sie haben es ja schon gesagt, was Sie von den 6 Punkten halten.
Für Sie sind
es nur 3.
Und damit helfen Sie euch ja. Als ich das gehört habe, dass die Bayern sagen, wir werden selbstverständlich Meister. Da dachte ich, das ist ein taktischer Fehler. Denn was kann in Dortmund passieren, dass sie Angst kriegen, etwas zu verlieren? Das ist natürlich schwieriger. Im Moment habt ihr 6 Punkte Vorsprung, aber wenn es losgeht, wenn du in jedes Spiel reingehst, wenn wir das verlieren, sind es nur noch 3. Aber wenn die anderen dann, wir werden sowieso Meister, kannst du in aller Ruhe demütig vor dich hin segeln.
Aber es war ja schon. Sebastian, vielleicht mal beschreiben, wie das dann war jetzt in der Winterpause. War das auch die Hauptaufgabe, wirklich den Spielern das zu vermitteln? Oder was du gerade sagst, die Spannung hochzuhalten? Oder wieder? Die Pause war jetzt nicht so lang. Ne?
Die Pause war nicht so lang. Ne? Wir hatten leider 1-2 Verletzte, die wir mitgenommen hatten. Ja. Und wir mussten in der Vorbereitung den einen oder anderen ranbekommen. Das war ein bisschen schwierig. Manuel Akanji ist ja dann auch noch länger ausgefallen. Paco konnte nicht trainieren. Zagadou war nicht dabei. Wir hatten schon, Thomas Delaney war am Anfang. Also wir haben erstmal versucht, alle ranzukriegen. Aber wir haben uns jetzt nicht jeden Tag mit den Jungs hingesetzt, haben gesagt, guck auf die Tabelle und das... Sondern wir wollen da weiter unser eigenes Rennen fahren und einfach weiter Gas geben. Die Jungs hatten Bock auf Fußball. Und das siehst du ihnen, glaube ich, jedes Mal auch an. Wenn du den Sancho siehst im Training, die wollen einfach kicken. Und die haben einfach Bock auf Erfolg.
Ja, aber wie spielt jetzt gerade bei solchen Leuten? Sancho, ein junger Kerl, Hakimi, ein junger Kerl oder sonst was. Dass man die runterholt, dass die nicht angesichts der Erfolge irgendwann sagen, boah, wir sind schon ganz weit oben. Dass du die immer wieder drosseln kannst, sag weiter.
Ich glaube, dafür sind die Witzes und die Lennys da, ne? Zum Beispiel.
Ja, und Sebastian wahrscheinlich auch, ne?
Und die Kehls, ja.
Genau, ja.
Ist das schwierig oder merkst du, wenn du mit denen redest, die nehmen das direkt auf? Oder musst du immer mal wieder hingehen und sagen, bei so einem Sancho oder...
Ja, es ging bei dem einen oder anderen schon schnell jetzt. Ich meine, Hakimi ist aus Madrid gekommen.
Eben. Bombenspiel gestern wieder.
Schauen wir mal, komm.
Vorne auf jeden Fall.
Kannst du mal beschreiben, Sebastian?
Welches Szenen gucken wir uns an von den vielen, die er hatte?
Das war auch vor.
Das sieht ja erstmal völlig ungefährlich aus, in Anführungsstrichen.
Nein, aber den Zug hat er halt immer auch, dass er nachgeht. Und einen guten Schuss hat er auch.
Wobei ich mich wieder da frage, warum legt man sich da vor?
Macht er hervorragend.
Rafa Hannoveraner wieder, aber ich spreche ihn an. Du willst es ja nicht sprechen.
Aber das zweite fand ich ja noch viel besser, wie er den Ball abläuft.
Okay, aber du siehst auch, wie Guerrero da reinläuft, der auch eine richtig gute Phase wieder hat. Auch Rafa hat sich
absolut
richtig stabilisiert, ganz, ganz wichtig für uns geworden und fühlt sich deutlich wohler jetzt auch.
Ist das die Spielfreude, die du gerade angesprochen hast?
Ja, das ist die.
Ne? Und auch diese Gier auf Tore machen, in den 16er reingehen.
Und die Gier war gestern auch zu spüren, als das zweite dann kam, das dritte zu machen, das vierte zu machen. Einfach dran zu bleiben.
Guerrero hatte ich noch vergessen als Neuzugang.
Hast du auch noch vergessen?
Ja. Also wir wollen ihn ja nicht mit Lob überschütten oder den Verein, aber es fällt schwer, weil wenn man Hakimi sieht, das ist natürlich auch eine Sache des Scoutings. Ja. Also die ganze Welt sucht Außenverteidiger und Dortmund holt sich da für kleines Geld relativ ausgeliehen einfach mal einen wirklich der Besten. Das ist schon nicht so blöd.
Ja, du musst ihn aber erst mal hinkriegen dann auch, ne?
Ja, wir haben schon viel mit ihm gearbeitet. Weil das Defensivverhalten ist jetzt nicht das, was ihm grundsätzlich so im Blut liegt. Da muss man ihm taktisch auch ein paar Dinge mitgeben. Der Trainer agiert da auch mit ihm sehr akribisch, auch nach dem Training. Die setzen sich hin, gucken sich Szenen an. Also den Jungen auch einfach weiterzuentwickeln, dass er nach vorne einen riesen Speed hat und eigentlich auf der rechten Seite vielleicht sogar noch besser ist als auf links. Leider haben wir ihn nur für 2 Jahre ausgeliehen. Mal gucken, wie sich diese
Situation... Ja, wie sieht es denn da aus?
Aber
aber er hat sich auch so erst in die Saison reingefuchst am Anfang. Wenn ich das richtig noch im Kopf habe, war er gar nicht.
Nein, und Marcel hat es ja auf der linken Seite auch anfangs sehr, sehr gut gemacht. Und irgendwann war aus der Not heraus geboren, dass Aschraf auf die linke Seite ging. Und deswegen
aber wie siehst du denn die Chancen, dass ihr ihn verpflichten könnt? Jetzt wird es immer schwieriger wahrscheinlich,
oder? Ja, es wird natürlich schwieriger. Ich meine, Real Madrid verfolgt natürlich auch die Entwicklung von ihm. Und obwohl Aki einen guten Draht hat zu Perez, wird es vielleicht trotzdem schwierig.
Für den Parallelfall wie zu Carvajal wahrscheinlich. Ausbildung Leverkusen.
Also das wäre in meinen Augen ein Meisterstück, wenn der bleiben würde. Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich finde, Hakimi ist natürlich auch, du sagst es, defensiv habt ihr ihm ein bisschen was beigebracht, aber das Offensive ist ja das Spektakuläre an seinem Spiel. Und nennen mir die Außenverteidiger, die so spielen wie er, die Rolle so interpretieren, die nach innen ziehen, die den Abschluss suchen, da fallen mir in Europa vielleicht 3, 4 ein. Und ich glaube nicht, dass der gehalten werden kann.
Abgesehen davon ist Madrid selber so ein bisschen im Umbruch. Die müssen auch mal gucken, dass sie
ein paar junge Leute sitzen auf der Bank gerade.
Ja, eben.
Ach, das geht da
nein, gut. Aber ich denke, ein bisschen relativieren müssen wir auch was, finde ich.
Ja.
Also du hast vorhin gefragt, was war euer Grundziel, als ihr in die Saison ging. Mit all diesem Umbruch, Witzel kann schiefgehen, das kann schiefgehen, das kann schiefgehen. Das war ja nicht Hakimi, du holst Spieler, also ich kannte ihn nicht, Entschuldigung. So, das kann sich entwickeln. Sancho, so jung, der macht 3 Spiele und dann was, irgendein Loch, du verlierst mal ein Spiel. So, es gab genug Gründe zu sagen, dass das so nicht linear so hingeht auf den Punkt, wo wir heute sind. Auf der anderen Seite, was musst du erreichen aus Borussia Dortmund, wenn du nüchtern bist? Platz 4, so wie die Verhältnisse heute sind. Champions League, 4. Platz, das sind 35, 40 Millionen, die wollen wir haben. Dazu haben wir die Möglichkeiten, so wie wir sind. Und wenn wir das hinkriegen, können wir in aller Ruhe aufbauen. Das können andere hier im Süden weniger. Die können nicht sagen, Platz 4 wird uns schon reichen, sondern Platz 2 ist schon inakzeptabel. Das schafft natürlich eine innere Ruhe, mit der sich prima arbeiten lässt. Nimmt nichts weg von dem, was ihr da leistet, aber es ist eine komfortablere Ausgangssituation.
Also, wollte sagen, ist eigentlich leichter für Sie?
Ja, natürlich. Mhm. Wenn sie jetzt nicht Meister werden, sind sie sehr traurig, aber es ist kein Drama. Wenn die hier nicht Meister werden und fliegen im Achtelfinale gegen Liverpool. Die englischen Kameraden raus, die Atmosphäre, dann München weiträumig umfahren. Weil
könnte, ganz ehrlich, wenn ich ihn so unruhig sein. Wenn ich ihn so angucke, ist ihm das völlig egal. Logischerweise. Guerreiro hast du eben angesprochen. Komm, lass uns aufs Schiedel noch mal schauen, Sebastian. Kannst auch noch was zu ihm noch mal sagen, vielleicht. Hast eben schon angedeutet, ich meine, gut, hier ist ein bisschen...
Ja, auch wieder von Marco.
Das Tempo ist natürlich brutal, was ihr da mal nach vorne entwickelt. Ne?
Zusammen mit seinem super starken rechten Fuß. Nein, aber Rafa hat auch unter dem neuen Trainer, wir haben natürlich jetzt mit Witzel auch jemanden, der Französisch spricht, mit dem Trainer jemand, der Französisch spricht. Also,
das hilft,
wir haben viel mit Rafa auch gesprochen. In seine familiäre Situation hat es auch nicht leicht gehabt im letzten Jahr. Und er spielt jetzt einfach nach vorne auf der halblinken äußeren Position, nicht hinten in der Viererkette, sondern weiter nach vorne. Da hat er extreme Qualität, taucht immer wieder vorne auf. Jetzt trifft er auch mit rechts. Super Spieler, der auch nach innen zieht. Eine ganz andere Qualität hat wie vielleicht ein Pulisic oder ein Brun Larsen oder ein Sancho, weil die mehr von außen kommen. Er zieht oft nach innen.
Jetzt haben wir die alle so.
Hat aber schicke 5 Kilo abgenommen, wenn man.
Wer hat abgenommen?
Rafa musste ein bisschen an seinem Gewicht arbeiten. Das hat er gut getan. Er lebt deutlich professioneller. Auch das haben wir ihm nahegelegt, weil wir sind im Profisport. Kannst du kein Kilo zu viel haben.
Also Wayne Rooney geht heute nicht mehr, sagst du, ne? Oder?
Der war auch nicht so schlecht. Aber es war eine andere Zeit, würde
ich mal sagen. Nee, jetzt haben wir gerade über die jungen Spieler gesprochen, ne? Die schon auf einem super Level sind. Meinst du, es geht immer noch mehr?
Ja.
Die können doch nur besser werden. Ja,
also warum sollen wir uns jetzt ein Limit setzen? Also ich sag mal so ein Sancho, wenn man sich den anschaut.
Gut.
Der Wahnsinnsspieler. Jeden Tag im Training, wenn ich ihn sehe. Ist natürlich eine große Gefahr. Auch für einen Club wie Borussia Dortmund, meine so ein Spieler. Aber mein Gott, der macht uns so viel Freude. Warum sollen wir den Jungs jetzt ein Limit setzen? Auch ein Brun Larsen, wie sie sich entwickelt hat. Pulisic, gut, verlässt uns jetzt. Aber hat auch eine extreme Entwicklung genommen. Und wir werden jetzt nach dem nächsten Jungen schauen. Das ist doch klar. Wir werden unsere DNA, unsere Philosophie nicht aufgeben.
Aber jetzt kannst du es ja wirklich verraten. Sancho wollte wirklich nicht zu den Bayern. Der wollte unbedingt zu euch.
Da war ich ja noch nicht im Verein. Deswegen weiß ich das.
Schluckst du gerade richtig, oder?
Aber ist auch nicht schlimm, wenn ein junger Spieler
den FC Bayern absagt.
Weil er weiß, dass er da spielt. Und hier hat er Ribéry und Robben vor der Nase.
Ich glaube,
warum soll Borussia er da nicht sagen, ich möchte kicken?
Borussia Dortmund hat einfach auch eine andere Perspektive, gerade für die jungen Spieler. Ich meine, die Bayern machen es jetzt auch. Sie haben viele junge Spieler jetzt geholt. Bin mal gespannt, wie sie dort integriert werden. Aber bei uns ist es einfach erwiesenermaßen so, dass wir das in den letzten Jahren immer gemacht haben, weil wir es auch ein Stück weit müssen.
Und der Trainer, der das macht, der hat eine Philosophie, er will die Spieler eben besser machen. Wird immer oft genannt, aber er macht es ja wirklich. Das ist ja, er will Spieler ausbilden. Faber war nie dafür bekannt, dass er 11 fertige Spieler haben möchte. Er möchte Spieler ausbilden. Das hat er in Gladbach gemacht. Das war seine Philosophie. Die hat er auch offen zugegeben. Und ich glaube, das lebt er vor und setzt es dementsprechend auch um. Deswegen nochmal anzusetzen am Trainingslager im Winter. Wie kriegt ihr die Spieler wieder in die Spur, dass sie nach Dubai-Urlaub eben wieder hinleben auf die Rückrunde? Weil auch Favre das vorlebt. Ich glaube, durch deine positive Nerd-Geschichte. Ist ja wirklich positiv Fußball verbunden. Ja. Und ich glaube, das lebt davor. Diese Genauigkeit, Detailversessenheit, das sehen auch die Spieler. Das Motto, der Trainer lässt sie nicht hängen, aber die jungen Spieler ziehen nach. Ich finde das.
Lass uns gleich mal über den Trainer noch ein bisschen sprechen. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal. Einen hat er auf jeden Fall auch wieder hingekriegt. Der hat das 3:0 erzielt.
Der Leistungscheck wird präsentiert von KUKA, der Wasserhahn, der alles kann.
Ganz genau. Und da sind wir bei Mario Götze. Der zeigt also in dieser Saison eindrucksvoll, dass man sich eben aus Tiefpunkten, aus Leistungsknicks eben auch wieder rausarbeiten kann. Mit der entsprechenden Einstellung, Leistung, mit dem Umfeld. Und das sehen wir an ihm richtig gut. Er lässt die Kritiker verstummen. In der vergangenen Saison, wenn wir mal vergleichen, da hat Götze in 23 Bundesligaspielen 6 Scorerpunkte gesammelt, 2 Tore, 4 Assists. Da ist er jetzt schon zu diesem Zeitpunkt der Saison fast dabei. 2 Tore, 3 Assists. Allein in den letzten 3 Spielen war er an 3 Toren beteiligt. Und was der ackert, was der da vorne wegräumt, das muss man wirklich auch mal erwähnen, ist einer der laufstärksten Dortmunder. 12,3 Kilometer im Schnitt, 30 Sprints pro Spiel. Favre stellt ihn da auch gut auf. Vorne gibt es so ein kleines Jobsharing, auch ganz gerne mit Paco Alcácer. Das funktioniert und die Dortmunder eben haben einen bombastischen Lauf. Und vielleicht für alle Nostalgiker mal noch was. Es ist das erste Mal seit 6 Jahren in der Bundesliga gewesen, dass Mario Götze und Marco Reus gemeinsam in einem Spiel getroffen haben. Also es läuft.
Der Leistungscheck wurde präsentiert von KUKA, der Wasserhahn, der alles kann.
Hat auch schon ein bisschen davon profitiert, dass Paco nicht so ganz fit war, sag ich mal vorsichtig.
Ja, kann man so sagen. Ja. Und der Trainer hat sich relativ früh fest dafür entschieden, Marco Reus auf die 10 zu packen.
Ja.
Oder die 9,5, wie man es auch immer formuliert. Auf den Außenbahnen sind wir gut besetzt und Mario ist dort auch von der Geschwindigkeit her, denke ich, eher jemand, der dann im Zentrum dann agiert. Und so hat er dieses Zusammenspiel ja dann mehrere Male dann ausprobiert und hat gut funktioniert. Marco und Mario verstehen sich sehr, sehr gut, kennen sich schon sehr lange. Und jetzt trifft er auch wieder. Also er hat sich selber rausgearbeitet, ne? Aus dieser Situation. Man muss auch sagen, anfangs der Saison sah es ja nicht so aus. Er war ein, zwei Mal auch nicht im Kader, hat für sich auch eine schwierige Phase wieder durchlebt. Aber was ich bei ihm immer wieder festgestellt habe und was ich auch beeindruckend finde, er lässt sich nicht hängen, er gibt Gas. Und das ist auch das, was ich in den vielen Gesprächen immer gesagt habe, Mario, bleib dran, er arbeitet professionell, er lässt sich nicht hängen, auch nicht im Training, auch in dieser schwierigen Phase nicht. Und er hat sich das am Ende wieder verdient, seine Chance zu bekommen. Und ja klar, am Ende ist es dann auch so, wenn Paco vielleicht zu 100% fit wäre, vielleicht würde es dann auch mal sein, dass er mal von Anfang an spielt und dann würde das Wechselspiel in die andere Richtung gehen. Somit dieses Shopsharing.
Also du hast jetzt schon öfter angesprochen, viele Gespräche werden geführt bei euch, du machst das auch mit den Spielern. Jetzt mal unter uns, wird das auch immer angenommen oder sagt der ein oder andere Spieler auch mal, Sebastian, boah, jetzt lass mich mal gerade in Ruhe, ich mach das selbst, komm da selbst raus?
Also ich glaube, jeder Spieler ist am Ende dankbar, wenn man sich mit ihm beschäftigt, wenn man auch von Vereinsseite auf ihn zugeht, egal in welcher Situation der Spieler ist. Also ich beschäftige mich ja auch mit denen, die vielleicht nicht im Kader sind oder denen es im Moment nicht so gut geht. Aber da auch ein Gemeinschaftsgefühl einfach auch zu erzeugen, zu sagen, ihr seid Teil dieser Mannschaft, ihr müsst die Trainingsqualität hochhalten, weil das ist ja auch wichtig. Viele Spieler, die nicht spielen, die müssen im Training einfach die Qualität bringen, weil ansonsten fällt dir die Truppe irgendwann auseinander und es gibt Unruhe. Und jeden dann da abzuholen, wo er sich gerade befindet, das ist auch eine Herausforderung, fällt mir manchmal auch nicht leicht, aber dadurch, dass ich ein sehr gutes Gespür, glaube ich, für die Situation habe, mit Michael Zorc auch jemanden habe, der den Kader auch schon ganz, ganz lange kennt und die familiären Verhältnisse ganz gut kennt. Das ist wichtig. Du musst dem Spieler das Gefühl geben, egal in welcher Situation er ist, dass du ihn verstehst, aber ihn trotzdem
und hilfst auch, ne?
Motivierst, hilfst, förderst und fordern, ja.
So, und diese Außendarstellung, also nehmen wir mal Shinji Kagawa, ein wunderbarer Fußballspieler, hat im Moment offenbar nicht den Hauch einer Chance, zu den ersten Elf zu gehören. Du hörst kein Zinnober, du hörst kein Gelaber nach außen, das wird intern gemacht. Also wenn mich jemand gefragt hat, was macht Sebastian Kehl, na, unter anderem möglicherweise diese Dinge, die in einer Mannschaft, die aus 25, 27 Mann besteht, da eine bestimmte Ruhe zu halten. Und das kannst du nicht anordnen von oben, sondern das muss man leben, offensichtlich.
Also wenn du bist, aber es gibt ein paar Härtefälle, du hast es ja angesprochen. Genau,
nur wie geht man damit um? Wie geht man intern damit um? Wie geht es nach außen? Das kann dich killen. Das kann das ganze schöne Bild zerlegen.
Und gerade bei Kagawa ist es natürlich auch für mich persönlich schwierig. Ich habe sehr lange mit Shinji zusammengespielt. Ja. Und wenn ich ihn so sehe, ist ein Meisterspieler von uns. Mhm. Tut mir natürlich auch im Herzen weh, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und,
aber du kannst ja im Prinzip nicht viel machen.
Ich kann jetzt, natürlich, oder? Der Trainer stellt die Mannschaft auf. Ja. Und am Ende ist es auch so, dass Marco dort ist. Wir haben mit Maximilian Philipp noch jemanden, der auch auf der 10 spielen kann. Wir haben viele Optionen vorne. Der Trainer hat im Moment für Shinji keinen Platz. Das ist einfach so. Mhm. Und Shinji ist jetzt an uns herangetreten und
wird er noch gehen?
Möchte gehen. Wir werden nie jemanden wegschicken, vor allem nicht so einen verdienten Spieler. Deswegen,
nein, das meint ihr auch nicht.
Nein, das wird es nie geben bei Borussia Dortmund. Aber ich kann doch auch verstehen, dass er mit der Situation unzufrieden ist. Er will noch mal Fußball spielen. Er will sich gerne noch mal behaupten, aber er will auch gerne in Europa bleiben. Und das ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig. Im Dezember einen top-europäischen Club für ihn zu finden.
Also er will in Europa bleiben. Wo sagst du uns gleich? Nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, gerade ein bisschen diskutiert. Eine oder andere, wie Shinji Kagawa möchte den BVB verlassen. Du hast ja gerade eine Tendenz, Europa. In der Winterpause schwer. An welches Land denken wir?
Gut, er favorisiert Spanien. Aber, naja, im Moment ist nichts auf dem Tisch.
Er hat es ja selber, glaube ich, gesagt. Sevilla war so ein Verein, wo er gerne hingegangen wäre. Ist überall kolportiert worden, dass er das möchte. Ja. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Gespräche dann gegeben hat. Auf jeden Fall, das war wohl, glaube ich, sein Favorit. Nicht in der Form, okay. Hm. Er hat aber, glaube ich, sogar das Management extra gewechselt, ne?
Ja, bist gut informiert. Das hat er getan, ja.
Okay. Dann lass uns noch über den Trainer reden. Ne? Ganz, ganz wichtige Figur. Wir haben ja immer das Gefühl, Marcel, dann spreche ich dich gleich wieder direkt an, ne? So in Interviews, ne? Das macht er clever, ne? Er sagt uns eigentlich gar nichts, ne?
Und das macht er mit einer
Begeisterung auch
eine Art und mit einer Lust, dass die zweite Frage ist überflüssig. Und dann bedankt man sich, er bedankt sich, man geht auseinander
und weiß, was hat er
jetzt gesagt?
Nee, ja. So, und jetzt möchte ich mal wissen, wie das bei euch ist,
wenn
ich
euch arbeiten will.
Mehr als zwei Fragen sind bei ihm erlaubt. Wenn wir intern reden, unterhalten wir uns natürlich, diskutieren jeden Tag, ich sitze jeden Tag mit ihm zusammen.
Und er versteht dich.
Er versteht mich natürlich. Ich verstehe ihn auch. Mhm. Ein paar Brocken Französisch kann ich auch, aber nun ja. Aber Lucien Favre, ich meine, ist ja auch bekannt. Ist jetzt nicht die erste Station, die er in Deutschland hat. Deswegen wussten wir auch, wen wir dort haben. Und wissen um seine Stärken.
Alles
Schwächen
ist sehr akribisch. Heißt das auch anstrengend manchmal?
Das mag auch manchmal anstrengend sein, aber ich finde, das muss ein Trainer auch in der Form sein, weil ein Trainer ist nun mal auch eine ganz wichtige Position im Sport, wobei man am Ende sagen muss, der Club ist natürlich, sollte über allem noch drüber stehen und manche Dinge auch für sich noch entscheiden. Aber er hat natürlich eine sehr exponierte Stellung und deswegen denke ich auch, muss er ein spezieller Typ sein. Und das ist Lucien Favre auf jeden Fall.
Und die Anstrengung, wollte sagen, diese Anstrengung hat ja eher einen positiven Anstrich, dieses vermeintlich anstrengend sein. Weil, warum ist er denn vermeintlich anstrengend? Weil er von etwas überzeugt ist. Er hat ein Ziel, er hat einen ganz klaren Plan. Und den will er rüberbringen. Und das kann er, wenn er das bis ins Detail will, kann es anstrengend sein. Kommt vielleicht einmal anstrengend rüber, aber es ist ein positives Ziel, was er hat. Deswegen finde ich ihn absolut authentisch.
Ich glaube, anstrengend natürlich auch Erfolg ohne Ende. Ne?
Das wollte ich gerade sagen. Anstrengend wird es, wenn der Erfolg nicht da ist. Dann wird es anstrengend.
Ja, meine Frage ist nochmal vielleicht eine andere, aber geht schon in die Richtung. Es gab die Geschichten oder die Berichte, wie es damals in Gladbach lief, auch in Hertha, da war es ein bisschen kompliziert mit ihm, gerade was so Transferpolitik anging. Da konnte er sich oft nicht entscheiden. Ist das jetzt, wie du es empfunden hast, einfacher geworden mit ihm oder hält er sich da ganz raus? Oder warum hat man da überhaupt bisher nichts mitbekommen, dass es da irgendwie Probleme gegeben hätte?
Ich habe ihn ja vorher nicht kennenlernen können, deswegen weiß ich nicht, was in der Vergangenheit dann wirklich war. Ein paar Sachen habe ich natürlich mitbekommen, ist ja logisch. Aber ganz ehrlich, ich habe im Sommer mich mit ihm mehrere Male zusammengesetzt. Wir haben ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Ich habe ihn im Moment überhaupt nicht negativ in keinster Weise wahrgenommen, dass er akribisch ist, dass er sehr detailversessen ist. All das sind Dinge, die wir von ihm aber auch verlangen, weil er die Mannschaft im Grunde genommen dort weiterentwickelt. Und ihr hat im letzten Jahr vielleicht so teilweise ein bisschen der Plan gefehlt, vielleicht auch die richtige Ansprache. Und er gibt ihm im Grunde genommen das vor. Diese Fachkompetenz, die er mitbringt, die ist sein Merkmal. Und das ist herausragend gut. Und alles andere versuchen wir ihm, wie gesagt,
Bei seiner letzten Station in Nizza war er Tabellenführer. Da hat er Heiligabend den Präsidenten angerufen und wollte nicht mehr. Hat bei dir das Telefon geklingelt?
Nein, bei mir hat das Telefon nicht geklingelt.
Er ist ja nicht Präsident.
Nein, ist ja
auch. Und nach dem knappen Sieg in Fürth im Pokalspiel, was nicht so gut war, hat er auch nicht hinschmeißen wollen. So war es, glaube ich, bei Hertha 3-0 gewonnen in Unterhaching.
Ich habe von all den Dingen, von denen ihr jetzt meint, noch nichts erfahren. Also auch was das Thema Kaderplanung anging, natürlich diskutiert man und natürlich hat ein Trainer auch eine gewisse Vorstellung von Personalien und von Anforderungsprofilen. Aber am Ende müssen wir als Verein natürlich auch eine gesamtheitliche Entscheidung treffen. Und Michael Zorc hat mit seiner Abteilung über Jahre hinweg super Job gemacht, hat ein tolles Näschen. Wir haben jetzt die Runde ein bisschen erweitert, jeder bringt da seinen Mehrwert ein, hat eine eigene Meinung zu den Spielern und natürlich muss der Trainer auch davon überzeugt sein, aber ich glaube, wir haben die Dinge ganz gut geregelt.
Ja. Reden gleich weiter über die Trainer, über Lucien Favre, über die Bessermacher, so haben wir sie getauft. Und auch noch über Nico Kovac. Vorher haben sie noch mal die Chance, das iPhone X zu gewinnen und 3.000 Euro obendrauf. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. Hi von Adel und Bent, live aus dem Wildenhotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass und wollen uns jetzt noch mal ein wenig um Lucien Favre kümmern, Ruth.
Ja, das könnt ihr dann gerne auch noch machen. Ich schiebe das ein bisschen an. Wir haben ja zwischenzeitlich auch ein Live-Voting gestaltet. Da ging es um die Meisterfrage. Ich nehme an, es ist vielleicht auch ein bisschen durch unseren aktuellen Gast ein wenig eingefärbt. 83% sehen wir hier sagen, der BVB wird Meister. Das findet übrigens auch ein ehemaliger Weggefährte und Teamkollege von Sebastian Kehl, Roman Weidenfeller, der beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel war. Er hat ja gerade ein bisschen Zeit und da wurde er von meinem Kollegen gefragt, auch natürlich zu den Dortmundern und zu unserem Gast. Und er war voll des Lobes und sagt da, ich zitiere mal ein bisschen, genau der richtige Mann auf der richtigen Position, vor allem charakterlich und bei ihm kommt großes Fachwissen und eine menschliche Ebene zusammen, mit der er die Spieler einfangen kann. Also Roman Weidenfeller schickt Grüße, drückt dem BVB natürlich noch die Daumen und sagt, dass eben der Trainer, und jetzt kommen wir zu dir, Thomas, dass der Trainer daran eben auch einen ganz großen Anteil hat.
Danke, Ruth. Aus Spaß gesagt, Roman möchte gerne Torwarttrainer werden. Aber welcher Posten ist vakant für ihn?
Für das Zitat muss ich nur einen ausgeben, ja.
Ja gut, ist aber schön. Lucien Favre, wir haben eben die alten Geschichten, lassen wir jetzt mal weg, die da kursieren, die du auch alle nicht mitbekommen hast. Wann hast du ihn das erste Mal getroffen und mit ihm gesprochen? Im Sommer?
Mai, Juni.
Logischerweise.
Ja, klar. Ja. Haben uns getroffen. Michael war dabei, ausgetauscht. Einfach mal eine Philosophie entwickelt,
genau,
wie er denkt und wie er fühlt. Die Taktiktafel war dabei, so viel kann ich verraten. Es war ihm auch wichtig, einfach auch aufzuzeigen, wie er spielen möchte, wie er unseren Kader sieht. Aber ich glaube, so laufen die Trainergespräche im Grundsätzlichen ab, damit man ein Gefühl für die Person bekommt. Denn eine Trainerentscheidung ist eine sehr gewichtige. Ja. Vor allem aus der Situation, wie wir kamen mit Bosch und mit Peter Stöger, war klar, dass wir jetzt einen Trainer brauchen, der passt.
Wie groß war denn die Rolle von Marco Reus bei der Trainerentscheidung, wenn überhaupt?
Marco hatte da keinen Einfluss.
Was ist denn seine Philosophie? Was hat er denn da? Viele Namen wahrscheinlich aufgeschrieben, aber wie bestimmtes System
er hat gesagt,
offensiv, sehr offensiv zu spielen oder Balance zu finden. So,
viele Dinge, von denen du jetzt gesagt hast. Er hat verschiedene Systeme zu spielen, Dreierkette, Viererkette, hat in Nizza ja unterschiedliche Systeme spielen lassen. Hat aber auch gesagt, wie er die einzelnen Spielercharaktere einschätzt, wie er uns gesehen hat, wo unser Problem lag in der vergangenen Saison, wie er das analysiert hat. Aber das sind ja genau die Antworten, die du brauchst als Club. Ist er der Richtige für die Situation? Dann versucht man ihn menschlich einzuschätzen und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen.
Wenn du sagst, hat die Taktiktafel schon dabei, wie tief steckt er denn schon in Materie Dortmund? Er weiß, ich treffe mich jetzt mit Borussia Dortmund, war schon so drin, so fokussiert und konnte sagen, den Spieler von da nach da, hat er sich schon so damit beschäftigt? Oder?
Also würde ich doch immer erwarten von einem Trainer, mit dem ich mich beschäftige, der sich mit mir trifft, dass er sich auf das Gespräch vorbereitet, dass er sich mit dem Club beschäftigt. Also ich denke, der eine oder andere wird sich heute mit Hannover auch beschäftigen. Wird vielleicht gestern sich auch
da das muss Spiel ihm helfen. Das wäre schon schlecht, wenn ein Trainer also nicht wüsste, welche
Mannschaft er ist. Das ist ja klar, aber wenn du schon Spieler hast und schon von links nach rechts schiebst auf einer Tafel, schon du erstmal nur ein Gespräch hast, wo die dich kennenlernen wollen, wie du tickst. Wenn du da schon so tief drin steckst und sagst, ich könnte morgen schon übernehmen, ich würde den von da nach da schieben, so würde ich ihn einschätzen, dass er so ist.
War der Kader eigentlich damals schon komplett?
Nein, der Kader war damals noch nicht komplett. Wir haben natürlich den ganzen Sommer über dran gearbeitet und Witzel ist ja relativ spät dann erst gekommen, nach der WM und Paco auch, aber...
Welche Position hat er explizit angesprochen, wo er Bedarf sah?
Oder Sie? Das nehmen wir jetzt nicht für übel, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, welche Position wir hatten, aber natürlich war es klar, dass wir im vorderen Bereich ein Problem haben und...
Ja.
Und dass wir auch im Zentrum was machen müssen. So, Innenverteidiger war auch klar.
Es gab
ein paar Positionen, aber die haben wir ja dann am Ende auch umgesetzt, weil wir haben ja den gleichen Bedarf gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass der Trainer uns auf etwas hingewiesen hat, was wir selber nicht gesehen haben. Das wäre ja auch ein bisschen blind.
Was sind denn die Erwartungen, die er an dich stellt? Wo sind denn Schwerpunkte, wo du ihm helfen kannst?
Ja, ich denke, dass ich versuche, jeden Tag ihm einen Mehrwert zu liefern, indem ich mir das Training anschaue, indem ich ein Gefühl dafür bekomme, wie der eine oder andere trainiert, wie wir über Dinge sprechen, über Fußball sprechen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Aber ich spüre auch, dass in manche Bereiche halt einfach, ich sag mal, Fans, Sponsoren, auch das Thema Presse, es sind viele Bereiche, fokussiert auf den Fußballplatz. Und ich versuche ihm drumherum einfach viele Dinge auch ein Stück weit abzunehmen, ihn trotzdem zu sensibilisieren und auch ihm immer wieder Hilfestellung zu geben. Somit stehen wir im engen Austausch. Also jeden Tag gibt es genug Themen in einer solchen Fußballmannschaft.
Sensibilisieren heißt aber auch mal kritisch miteinander umgehen. Wie kritikfähig ist er?
Also ich glaube, dass wir intern ein ganz, ganz offenes Verhältnis haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Vertrauen aufbaut. Er kannte mich ja auch nicht, ich auch nicht. Und er hat den Verein erstmal neu kennengelernt. Hat ja im Grunde genommen auch ein neues Trainerteam bekommen, wobei Manfred Steffes kannte er schon, aber den Edin Terzic nicht. Ist für ihn ja eine komplett neue Situation. Und deswegen ist er, denke ich, auch erstmal ein bisschen zurückhaltend gewesen. Aber wir haben ihm unser Herz geschenkt, komplette Offenheit. Wir sind natürlich auch ein Stück weit vom Trainer abhängig. Aber er kriegt alle Unterstützung. Und ich glaube, das hat er wohlwollend aufgenommen. Und diese Atmosphäre, die wir schaffen im Club, die braucht er auch.
Ich meine, wir reden ja momentan auch über goldene Zeiten beim BVB. Ne? Ich glaube, die echte Prüfung, vielleicht muss ich jetzt zahlen, aber das mache ich dann in dem Fall gerne. Ja,
sofort. Geld nehme ich immer hier.
Wir müssen ja erstmal die erste Krise abwarten. Und die wird ja früher oder später kommen. Und ich glaube, dass eine Beziehung zwischen Trainer und Verein dann nochmal natürlich intensiver werden kann. Und da wird dann sicherlich auch die Frage sein, wie sehr lässt er sich fühlen, wie sehr hat er auch aus der Vergangenheit gelernt, ohne dass ich das jetzt wieder aufwärmen möchte. Aber ich glaube, wenn wir jetzt bei allen berechtigten Lob über Favre, ich glaube, die Situation muss man einfach abwarten, auch wenn es jetzt um das Thema Vertragsverlängerung geht, die eventuell bald anstehen könnte, die Gespräche. Da muss man einfach, glaube ich, noch ein bisschen abwarten, ohne dass ich jetzt den Spielverlauf der aber spielen möchte.
Frag doch mal, was da ist.
Ja, wir hatten ja die Situation, im Dezember gab es schon mal die Meldung vorzeitig, da stünde was an, das stimmte damals nicht.
Ja, im Moment sind wir noch in keinem Gespräch, nein.
Weil?
Weil er noch lange genug Vertrag hat und warum sollten wir uns jetzt heute schon damit beschäftigen? Wir haben jetzt erstmal, genauso wie er, den Fokus auf die Bundesliga-Saison und deswegen ist alles gut. Mhm.
Ist denn eine Priorität? Champions League, Bundesliga, international? Wir? Nein.
Ja.
Lucien Favre?
Nein, nicht wirklich. Also am Ende muss man sagen, in der Champions League, dass wir am letzten Spieltag noch auf Platz 1 gerutscht sind, war für uns ein Stück weit glücklich, weil Atletico auch mitgespielt hat. Aber ansonsten
gehen wir eben. Wenn du eine Pechsträhne hast, hast du halt eine Pechsträhne.
Ja, genau.
Wenn es nicht läuft, läuft es nicht, wolltest du sagen. Ja.
Nein, also ganz und gar nicht. Wir haben in allen drei Wettbewerben die Möglichkeit, noch richtig weit zu kommen. Und der Terminkalender in der Hinserie war schon sehr voll, alles englische Wochen. Jetzt war ja mal drei Wochen Luft, wo man auch ein bisschen durcharbeiten kann. DFB-Pokal kommt, Tottenham und dann haben wir nochmal eine Woche Pause. Also wir wollen weiter in allen Wettbewerben. Wir wollen maximalen Erfolg.
So, jetzt habe ich auch keine Frage mehr. Jetzt habe ich versucht, alles rauszukriegen, was rauszukriegen ist. Habe ich nicht ganz geschafft. Ne? Du hast dich wacker geschlagen an der Stelle. Gibt ja auch nicht viel zu meckern, davon mal abgesehen. Ne? Also der Star oder den Trainer momentan ist sicherlich ein bisschen Favre. Aber es gibt auch welche, die trotz kleineren Etats Bemerkenswertes leisten.
Die Bessermacher.
Adi Hütter und Florian Kohfeldt. Der Bremer Trainer hat einen unglaublich gut funktionierenden Mix geschaffen. Und als Bestätigung dieser These erzielte erst der junge Maxi Eggestein ein herrliches Tor. Und später waren die Werderaner durch das gewitzte Zusammenspiel der Routiniers Max Kruse und Martin Harnik erfolgreich. Fazit: Vom Durchschnittsteam zum Europa-League-Kandidaten, das Werk von Kohfeldt. Auch der Frankfurter Kollege Hütter hat nach anfänglichen Schwierigkeiten in die Erfolgsspur gefunden und schafft es fast immer, aus seinen Spielern maximale Leistung herauszukitzeln. Er setzt ebenfalls auf Attacke und hat mit Rebic nicht nur einen echten Torjäger. Jovic ging zwar diesmal leer aus, dafür traf Allaire cool vom Punkt. Unterm Strich ein Unentschieden, das die stärkeren Bremer ärgerte, aber auch die Frankfurter waren nicht wirklich happy, weil gestern Abend zwei Teams gegeneinander angetreten sind, die gewinnen wollten. Und dafür sind auch die Trainer verantwortlich. Darum danke im Namen der Bundesliga, denn Kohfeldt und Hütter sind eine echte Bereicherung.
Aber ein tolles Spiel gestern Abend.
Das ist doch, wir verteilen doch jetzt hier keine Haltungsnoten, sondern wenn du mir vor ein, zwei Jahren noch gesagt hättest, guck dir doch mal Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt an, hätte ich gut überlegt, ob ich nicht was anderes zu tun habe. Aber das war doch gestern ein überragend gutes Fußballspiel. Ja. Also die machen wirklich etwas besser. Die zwei Mannschaften sich anzugucken, zwei Mannschaften, die wirklich gewinnen wollen, die nicht nur darauf aussehen, wie mache ich dem Gegner das Spiel kaputt. Deswegen, die waren alle so betröppelt. Ich hoffe, dass sie nach der Nacht heute sagen, hey, wir gehören auch mal wirklich da so langsam an internationale Plätze. Das macht richtig Spaß.
Und wenn man mal bei Adi Hütter bleibt, wenn man den Anfang der Saison gesehen hat, das sah ja alles wirklich nach allem aus, nur nicht nach dem, was es jetzt ist. Also bei vielen war er schon der Rauswurfkandidat Nummer 1. Und dann so eine Entwicklung, unglaublich. Deswegen freue ich mich auf nächstes Samstag auf das Spiel Frankfurt-Dortmund. Also ich stelle mir das echt gut vor. Und danach kommt er, glaube ich, schon Bremen im Pokal. Ne? Hast die beiden gleich hinterher.
Aber in Frankfurt, also, finde ich, musst du dazu auch sagen, dass der Freddy Bobic einen richtig guten Job macht. So einen Adi Hütter erstmal auszugraben, zu holen in die Bundesliga, eine Mannschaft zusammengestellt, die funktioniert. Also das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung.
Was machen die beiden so gut? Wirklich, offensiv. Das, was Sie gerade gesagt haben, Sie wollen unbedingt gewinnen?
Ja. Also, ich glaube, jeder will gewinnen.
Falsch formuliert, genau.
Sie spielen,
Gier auf den
Sie spielen Fußball, der zu der Mannschaft passt, nur nicht andersrum. Das ist schon mal ein großer Punkt. Und es hat ein bisschen gedauert, diese Mannschaft, die ja, also ich rede jetzt von Frankfurt, die ja eher darauf eingestellt war, die Gegner auszukontern oder durch so ein sehr muskuläres Spiel zu bezwingen im Laufe des Spiels.
Was ist denn ein muskuläres Spiel?
Ja, so über die Physis.
Das solltest du mich nochmal erinnern.
Ja, also. Das ist nicht so lang her. So über Physis, über Gerissenheit, über auch Kampf. Und jetzt ist es eine Mannschaft mit drei echten Stürmern, was schon mal einzigartig ist in der Bundesliga. Und die unheimlich
pressen. Die sind nicht so schlecht, ne?
Die sind richtig gut.
31 von 39
und
Toren.
Ja. Du hast das Gefühl, dass ganz viele Mannschaften mit diesem Sturmbruch gar nicht klarkommen, weil man das gar nicht gewöhnt ist. Normal steht einer drin oder vielleicht noch so ein Halber, der umschaltet dauernd. Da laufen dauernd drei Leute auf dich zu. Das ist echt schwer. Und Frankfurt ist wirklich so ein super Beispiel dafür, dass auch mit relativ wenig Geld, also natürlich, die haben jetzt auch schon ein bisschen was, aber gemessen an dem, was so international oder in der Spitze der Bundesliga ausgegeben wird, unheimlich viel daraus gemacht wird. Und das zeigt eigentlich immer wieder, wie sehr man mit Taktik und mit klugem Scouting eben doch Erfolg haben kann. Und das sollte ein Beispiel für andere Vereine sein, die vielleicht mehr Möglichkeiten haben und daraus nicht so viel machen.
Mhm. Ein bisschen Angst vor der Dreierkette da vorne? Ja, Angst nicht, aber
nein, Angst haben wir keine.
Respekt, Entschuldigung. Ja.
Das wird auf jeden Fall eine hitzige Partie. Sehr intensiv, glaube ich. Weil das die Mannschaften, die am meisten Tore geschossen haben. Hm. Also ich denke, da werden ein paar Tore fallen. Hoffentlich auf der richtigen Seite. Aber wir wissen, was auf uns zukommt. Und nochmal, der Weg der Frankfurter, anfänglich wirklich sehr holprig, aber auch da beständig dran geblieben, muss man sagen. Großes Kompliment, wie die Frankfurter es gemacht haben.
Ist ja auch vielleicht Dortmund leichter, gegen so eine Mannschaft zu spielen.
Ja, weil es uns Räume geben wird. Also,
das meinte ich.
Komm, wir schauen nochmal auf den Ausgleich für die Eintracht. Lassen das Handspiel beenden. Diesmal weg. So. Also. Kostic.
Der nächste.
Den erkennt man ja auch nicht wieder, so richtig. Nein, ne?
Also. Ja. Der konnte dem großen HSV nicht helfen, aber bei der Eintracht geht es dann.
Und dann die das Krücke. Die Krücke ist natürlich dann. Super. Nennt man eine Krücke, ne? Sebastian, oder? Wie?
Kurz abgekappt, ja. Aber Rebic ist rechts für links, ne?
Ja, aber es ist schon.
Jetzt sind wir wieder, ist kein, ist doch mehr.
Nein, nein, das wollen wir jetzt nicht nochmal thematisieren. Ja. Wir wollen jetzt wirklich mal.
Es war auch noch so eine halbe Stunde zu verteidigen. Dann,
das kommt das dazu. Okay. Insofern. Aber den macht er natürlich schon.
Das war ganz genau.
Technisch ganz fein. Aber
kürzlich schon mal so gemacht.
Also. Stuttgart, glaube ich, ne?
Ja. Ja, aber Jovic, Rebic, Allaire, das war ja nicht so zu Beginn der Saison, dass alle auf die Knie gefallen sind und gesagt haben, boah, die Eintracht hat sich da aber auch ein Stürmchen zusammengeholt. Sondern
ja, wobei in der letzten Saison konnte man ja, bei allen drei auch sehen, dass sie
aber,
den richtigen Weg.
Das ist entwickelt worden. Ich kenne den Adi Hütter aus der Schweiz, aus seiner Zeit bei Young Boys Bern. Und der kam ja von Salzburg und dort war Ralf Rangnick, der das Mastermind. Und dann habe ich ihn gefragt, so ihre Idee vom Fußball. Und er sagte, nee, der ist dort Meister geworden mit Salzburg und hat dann gesagt, es reicht nach einem Jahr. Warum? Weil ich will nicht, was ja legitim ist, nicht so spielen, wie Rangnick an Fußball angeht. Also dieses Pressen, Gegenpressen und Ball rückerobern. Sondern ich möchte aktiven Fußball spielen. Und da hat der von sich aus gesagt, ich gehe von einem Meisterclub weg, ging nach Bern, die waren bestenfalls eine Nummer zwei, weit hinter Basel, und hat die zu einem Monsterclub mitgemacht, eine Mannschaft weiterentwickelt. Deswegen, als sie an Frankfurt, als hier die ersten Wochen schief gingen, der hatte seinen Plan, der hat nicht rumgewackelt und rumgezittert, hat natürlich ein Umfeld, das ihn wollte und verstanden hat, was er will. Und deswegen wird das jetzt so belohnt.
Aber aktiver Fußball finde ich.
Mannschaften besser, ganz einfach.
Ich finde, damit hast du es gut gesagt. Aktiver Fußball. Ne? Ja. Wir machen einen Spot, dann schalten wir noch nach Hannover und die Bayern spielen auch heute Nachmittag noch gegen Stuttgart. Also müssen wir auch noch mal kurz hin. Bis gleich. So, jetzt schalten wir noch mal schnell. Ja, schnell nicht, aber vielleicht können wir noch mal schnell das 1-0 für Werder einspielen. Ein sagenhaftes Tor von Maximilian Eggestein. Kann man so machen, Sebastian, oder?
Ja,
gegen drei.
Gut.
Lässt sich auch nicht fallen, das finde ich.
Hallo, gut, das wenn ist ich jetzt Frankfurter Trainer werde ich das Defensivverhalten vielleicht mal ein Stück weit noch kritisieren, weil drei Leute drumherum stehen. Aber es ist super herausragend gemacht von Maxi und spielt auch eine gute Saison, muss man sagen.
Ja, also hier sehen wir es nochmal.
Sehr, sehr wichtig für Werder Bremen.
Wäre das nicht einer für Dortmund, du?
Deutsche Spieler sind immer wichtig, also demnach.
So, also es war ein klares Ja. Wir haben die beiden auch übrigens gefragt, sein Bruder und ihn, was sie über ihren Trainer sagen, über Florian Kohfeldt.
Er sieht viele Kleinigkeiten, die vielleicht andere nicht sehen. Und das zeichnet ihn, denke ich, aus, dass er auch so eine Art Perfektionist ist.
Ja, er hat einen klaren Plan, wie er Fußball spielen lassen will, attraktiven Fußball. Und er vermittelt uns Spielern das so glaubwürdig, dass wir das auch auf dem Platz umsetzen können und da auch mit Spaß rangehen und das auch so spielen wollen. Und ich glaube, wenn du das als Trainer halt hinbekommst, dem Team das so zu vermitteln, dass das Team das auch wirklich will, hast du gute Arbeit geleistet und das schafft er momentan sehr gut.
Tja, so möchte man noch das als Trainer haben, dass die Spieler so über ein Urteil. So, wir gehen nochmal schnell nach Hannover zu Niklas Löwendorf. Niklas, ich hoffe, du hörst uns. Die Ruhe vor dem Sturm, was ist passiert?
Wachablösung. Ja, moin moin nach München. Ja, im Moment ist noch relativ wenig passiert. Wir tappen die Halle ein bisschen im Dunkeln. Es steht auf jeden Fall fest, dass André Breitenreiter den Verein verlassen muss. Offiziell ist es noch nicht, aber die große Frage ist, wer Nachfolger wird. Also mehrere Namen geistern hier rum. Thomas Doll ganz vorne weg, Jos Luhukay wurde gehandelt, Peter Stöger, also ja, wir sind gespannt.
Joachim Nick gerade beim Namen, bei welchem Namen?
Unsere Information ist eigentlich auch, dass Thomas Doll werden wird, aber ich glaube, da geht jetzt kein Weg mehr dran vorbei.
Wann wird denn damit gerechnet, dass es offiziell bekannt gegeben wird?
Also eigentlich war geplant, dass es am heutigen Tag noch vollzogen werden soll. Nun kam zuletzt die Info raus, dass morgen auch trainingsfrei ist. Das heißt natürlich, dass es sich alles noch ein bisschen verzögern könnte. Also geplant ist, dass es heute passieren soll, aber wir tappen hier alle noch etwas im Dunkeln.
Aber Niklas, entschuldige mal, spielt Hannover nicht am Freitag schon wieder? Wir machen die zwei Tage frei? In der Situation?
Das Spiel wird verschoben.
Genau, genau.
Haben die schon beantragt, oder wie?
Das ist ganz skurril, ja. Sie spielen am Freitag ja gegen Leipzig. Besonders wenig Zeit dann für die Vorbereitung, auch für den neuen Trainer. Montag ist frei, ja.
Was zur Gesamtdarstellung im Moment des Vereins, ne?
Ja. Nee, Niklas, danke. Ich muss mich erstmal sammeln hier. Also, Marcel, du auch, oder? Ja,
also. Eine sehr originelle Herangehensweise an
Spielerbildungssituationen. Stimmt doch, dass sie Freitag spielen, ne? Gegen Leipzig auch immer.
In Leipzig, da kannst du mal ohne Training hin. Das ist kein Problem.
Ja. Vielleicht eh schon abgeschenkt. Ich bin ja zu Hause. Müssen ja nicht weit reisen, ne? Ja,
wahrscheinlich eh schon abgeschenkt. Danach kommt Nürnberg und dann fangen sie richtig an.
Ja, aber das
geht nicht.
Hm? Verstehen wir alle nicht, oder?
Nein.
Nein.
Thomas Doll als Trainer, Marcel?
Hatte eine gute Zeit. Hat,
weißt du, was dafür spricht?
Hat viele, viele funktioniert. In Dortmund hat dann immer nicht funktioniert. Hat in Ungarn jetzt
gute Arbeit gemacht.
Also allerdings eine andere Liga. Jeder, der jetzt da hingeht mit 11 Punkten mit dem Kader, wird hoffentlich wissen, was auf ihn zukommt. Und deswegen, möglicherweise ist das eine Erklärung für diesen Irrsinn, dass es sich hinzieht, weil ich glaube, dass Trainer, die bei Verstand sind, mal einen Strich drunter machen. Was habe ich nicht und was kann ich rausholen? Denn der muss ja vor dem Abstieg retten, egal wer da kommt. Und
aber gleichzeitig ist es natürlich eine Riesenchance, weil sowieso schon viele Leute sagen, Hannover hat keinen Sinn, Chaos und so weiter. Du kannst da ein bisschen zum Held werden oder zumindest zeigen, dass du
aber was du musst wissen, kannst. Dass zweite Liga eine Option ist. Und dann, ich denke, wenn die wieder bei Verstand sind, jetzt die Führung, werden sie sagen, hör zu, wenn das schon schief geht, müssen wir einen Plan mal machen, der über heute und übermorgen hinausgeht möglicherweise, genau. Sondern mal, ja, was, wer sind wir, was wollen wir, wie wollen wir es hinkriegen?
Aber das zweite Liga ist für viele dieser genannten Trainer eine bessere Option als gar nicht trainieren.
Also was dafür spricht, ne? Die letzten Gäste, die immer hier auf diesem Stuhl saßen, die haben dann irgendwie nächste Woche einen Job bekommen. Also deswegen, Thomas Doll war letzte Woche da. Jürgen, mal gucken, was du dann machst. Ne? An der Stelle.
Drei Punkte bis zur Relegation.
So, gleich nochmal zu den Bayern. Stefan Kumberger steht schon in den Startlöchern. Wir sehen ja ihn da vor der Allianz Arena. So, und nach uns Pur Landstein übrigens mit Olaf Thon und Jochen Stutzki. Hi von Adel und Bent. Wir sind mal zurück live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Schalten zu unserem Bayern-Reporter vor die Allianz Arena, zu Stefan Kumberger. Stefan, hallo, grüß dich. Stefan, ist so ruhig im Moment, auch auf PKs der Bayern. Was ist los?
Ja, zurzeit muss man bei Niko Kovac ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Okay. Dann bekommt man auch so ein bisschen die Aufstellung zusammen, wenn man die Zeichen deutet. Und da ist es heute so, dass die Innenverteidigung wahrscheinlich unverändert bleibt. Mats Hummels wird spielen und auch Niklas Süle. Das hat den einfachen Grund, Jerome Boateng ist noch nicht so weit. Er hat am Freitag das Training absagen müssen. Schlechte Blutwerte und Grippe. Und eine weitere Personalie, die hier alle in München interessiert, ist die von James Rodriguez. Der wird nämlich heute mit Sicherheit, ja, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht spielen. Thomas Müller wird auf rechts wirbeln und das hat den einfachen Grund. Ich habe Niko Kovac am Freitag in der Pressekonferenz gefragt, wie sich denn Spieler unterscheiden in ihrer Reaktion darauf, wenn sie mal nicht spielen dürfen. Und dann hat Niko Kovac durchblicken lassen und hat gesagt, ja, also das kommt natürlich auf den Kulturkreis an und es kommt auf die Erziehung an. Deutsche Spieler, die sind ein bisschen sachlicher und Südamerikaner und Südländer wären da ein wenig emotionaler und darauf müsse er sich einstellen. Und wenn man jetzt weiß, dass Niko Kovac, er ist gläubig, er steht auf Erziehung, er hat sich in seinem Leben alles erkämpfen müssen und hat das auch getan. Und er hat einen klaren Kompass, was er von Spielern in Sachen, ja, Verhalten erwartet. Dann sieht es für James Rodriguez in den nächsten Wochen eher schlecht aus.
Ja, Stefan, vielen Dank. 15:30 geht's los. Du hast uns alle Informationen geliefert, die wir jetzt brauchen, 2 Stunden vorher. Und Ruth, ich gehe nochmal zu dir rüber.
Spenden wie immer am Ende der Sendung. Heute sind natürlich auch viele Stuttgart-Fans hier in der Sendung, die dann später wahrscheinlich noch ins Stadion gehen. Demnach gab es Spenden vom VfB-Fanclub Hadamar und von Joachim Raff, der seit 40 Jahren VfB-Mitglied ist. Grüß Thomas, Sonja und Maxim. Und noch Munich 04 und TSV Gronde. Danke für die Spenden. Check 24 verdoppelt wie immer. So, jetzt noch der Hinweis. Sie haben es mitbekommen. Also anschließend folgt Bundesliga pur Landstein nach unserer Sendung. Und falls Sie was verpasst haben beim Doppelpass, gibt es online zu gucken. sport1.de/dopa oder in der App.
Dankeschön. Sebastian, wirklich die Schlussfrage heute. Wenn der BVB deutscher Meister wird, dann? Dann kommst du auf jeden Fall wieder. Das kommst du auf jeden Fall wieder. Gibst du eine Runde Bier aus?
Ich lade euch alle ein dann.
Auf den Morsigplatz. Aber warst du doch auch schon. Vorsichtplatz, ja, wunderbar. Rumgefahren mit dem, das hast du als Spieler da erlebt, ne? Dann wärst du in einer anderen Funktion mal. Also, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Alles, alles Gute. Vor allen Dingen auch in der Champions League natürlich. Ganz, ganz wichtig. So, damit sind wir durch. Danke an euch. Danke an Hajo von Hadel und Band. Danke, Ruth. Danke an Sie zu Hause und hier im Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Schönen Sonntag. Jochen übernimmt jetzt mit Pur Landstein. Viel Spaß dabei. Bis nächste Woche.